short.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, in welcher Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft reden. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Wir fangen ja immer gleich an.
Bevor du da anfängst, muss ich noch kurz so die übliche Werbung machen, aber eigentlich was anderes.
Achso, ich dachte, du wolltest wieder sagen. Ein neues aus dem Universum verpacken.
Nee, wir haben ja schon lange nicht mehr gesprochen. Mhm. Und unter anderem, weil ich viel unterwegs war und oft irgendwo aufgetreten bin. Und wenn ich dann ab und zu mal irgendwie hier die Auftrittstermine bekannt gebe, sage ich meistens noch dazu, dass Podcast-Hörer mal vorbeikommen sollen und Hallo sagen.
Ja.
Und das machen die Leute auch immer. Super. Aber bei den letzten Auftritten, die ich jetzt in Wien hatte, da kamen überraschend viele Podcast-Hörer vorbei, die aber alle nur meine Sternengeschichten kannten und die anderen Podcasts, an denen ich beteiligt bin, nicht. Oh. Und die wollten wissen, ob ich noch so andere Podcasts mache, worauf ich hin sie natürlich sofort auf die anderen, also unter anderem auch diesen hier hingewiesen habe. Und es kann gut sein, dass die zuhören und dann wollte ich mal Hallo sagen, dass die...
Ja, hallo neue Hörerschaft.
Genau, also das waren bei den Fernsehaufzeichnungen in Wien von den Science Busters, da waren überraschend viele, die gekommen sind und gemeint haben, ja, sie sind jetzt wegen dem Podcast hier und wollten wissen, ob es noch andere Podcasts gibt. Also, wenn die jetzt sich das gemerkt haben, was ich gesagt habe, dann hören die jetzt zu.
Vielleicht wird Vrindt ja dann doch nochmal berühmt irgendwie, das wäre mal was.
Genau, und damit das auch so weitergeht, kündige ich gleich das an, was ich noch ankündigen will. Weil es sind diesmal wirklich Ereignisse, die quasi einzigartig sind, also die kommen so schnell nicht wieder. Und vor allem können sie diesmal auch tatsächlich alle Hörerinnen und Hörer mitverfolgen.
Das heißt, du nimmst die Weltuntergangsmaschine in Betrieb?
Ja,
das kommt nein, so nicht wieder.
Nee, das erste, ich hoffe, dass die Folge, also ich hoffe, ich fordere, dass diese Folge rechtzeitig veröffentlicht wird bis dahin. Das erste Ereignis, das ich meine, ist der 25. November, also am Samstag. Da gibt's in Wien die Verleihung des Heinz Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation. Mhm. Die ist letztes Jahr schon stattgefunden, das erste Mal. Da ist der Preis an James Randi verliehen worden. Und dieses Jahr bekommt Julia Enders den Preis.
Ah, Damen mit Charme. Mhm.
Genau, ein absolut hervorragendes Buch. Und irgendwie hat sich, weißt du, wie oft dieses verkauft hat?
Nee, aber mit Sicherheit sechsstellig, oder?
Über 2 Millionen Mal.
Alter,
Buch über Wissenschaft wirklich massiv ist, ja. Also das musst du mal erreichen mit einem Buch über, wenn das ist, kann wie Stephen Hawking oder sowas vielleicht, ja, aber als deutschsprachige
Wahnsinn.
Porin mit so einem, vor allem auch mit dem Thema und vielleicht auch gerade wegen dem Thema, irgendwie so wirklich 2 Millionen Menschen lesen das, was du über Wissenschaft zu sagen hast. Also das ist, ja.
Und ich weiß noch, ich habe die hier in Berlin mal auf einem Science Slam gesehen, da war die, glaube ich, sogar noch weit davon entfernt, überhaupt dieses Buch zu schreiben. Und ich dachte, wow, geil.
Ja, super. Genau, und Julia Enders bekommt also völlig zu Recht diesen Preis für Wissenschaftskommunikation. Und der wird am Samstag verliehen im Stadtsaal in Wien. Da wird sie auch mit dabei sein. Also da werden die Science Busters werden gemeinsam mit Julia Enders auftreten. So eine kleine Preisverleihungsgala werden wir spielen. Also Julia Enders wird was über den Darm erzählen und wir Science Busters haben uns halt probiert, thematisch so rundrum zu gruppieren.
Irgendwas also mit Bier, glaube, ne?
Nee, also ein Kollege erzählt, glaube ich, was über Känguru-Kot-Transplantationen und Klimawandel. Also ich als Astronom habe natürlich ein bisschen schwierig, mich da irgendwie rein zu finden. Aber ich mache was mit schwarzen Löchern, was eigentlich auch so quasi zum Darm passt. Also es wird auf jeden Fall ein lustiger Abend werden. Also wer in Wien ist, kommt vorbei. Also so Julia Enders ist jetzt Ärztin, also die tritt nicht mehr so oft auf. Also man hält schon noch Vorträge, aber wie gesagt, wenn man sie sehen will, in Wien kann man sie sehen und hören. Und die Science passt das auch. Und wer es nicht schafft, in Wien dabei zu sein, der kann sich das Ganze auch im Internet angucken, weil wir das live streamen.
Ah ja.
Und
Sendung ja diese Woche noch veröffentlichen, ne?
Genau, am Samstag. Also ich weiß nicht, ob das schafft, sie vor morgen, also morgen ist in dem Fall der 23. zu veröffentlichen. Mhm. Morgen findet ja sowohl in Hamburg als auch in Wien das Goldene Brett statt, auch eine Preisverleihung für den Esoterik-Unsinnspreis.
Ja, das also ich glaube nicht. Also
schon lange.
Wahrscheinlich werde ich es frühestens am Donnerstag schaffen, die zu veröffentlichen. Das wird schwer.
Dann werden die Hörerinnen und Hörer vermutlich die Preisverleihung gesehen haben oder auch nicht oder sich vermutlich nachträglich noch anschauen können, weil sie auch im Internet gestreamt wird. Und auch da bin ich kurz, also ich und Martin Puntigam machen eine ganz kurze Science Busters Nummer mit so Weltuntergang und Fake News. Mhm. Aber wie gesagt, das habt ihr dann schon gesehen, wenn ihr das hört oder auch nicht, dann schaut euch an. Und das dritte ist, wir machen jetzt seit langem wieder mal eine Silvesterparty von den Science Busters. Oh. Also quasi so ein Jahresrückblick, also jetzt eigentlich nicht Jahresrückblick, also einfach irgendwie, ja, am Silvesterabend, so von glaub 20 bis 22 Uhr, dass man danach noch feiern gehen kann. Halt so zur Einstimmung gibt es eine schöne Silvestershow, so ein Best-of quasi. Und die findet in der Burg Perchtoldsdorf bei Wien statt. Das ist gleich mit der S-Bahn 10 Minuten von Wien. Mhm. Und ein schönes Ambiente und würde mich auch freuen, wenn da, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr Silvester gefeiert, irgendwie so halt so silvestermäßig, also außer irgendwie wo rumsitzen und Fernsehen gucken. Also nicht so Silvester gefeiert habe ich schon lange nicht mehr. Und, ich bin schon gespannt, wie das jetzt wird, mal wirklich so ein Silvester mit einem Ziel quasi und einem Anlass aus dem Haus zu gehen. Und ja, wenn sich Hörerinnen und Hörer finden, die daran teilhaben wollen, dann macht das. Also wie gesagt, Silvester, Burg Perchtoldsdorf, Links zur Tickets kann man irgendwie noch verlinken. Und das war, glaube ich, schon der Werbeblock. Noch, ah ja, Salzburg und Judenburg treten wir noch auf, Anfang Dezember, 1. und 2. Kann man auch gerne vorbeischauen, freuen uns auch immer mit der normalen Show zum Krater und der Kraterlandung und der Frage, warum Asteroiden immer in Kratern landen. Ja, das war ja die Werbung und jetzt geht die Show los.
Weil in Kratern die Schwerkraft anders ist.
Genau. Ja. Ist sie tatsächlich, aber das führt wieder zu weit.
Dazu muss man dann in die Show kommen.
Nein, das erkläre ich das zwar nicht in der Show, aber so viel kann man nicht machen, aber tatsächlich ist es so, ist jetzt keine aktuelle wissenschaftliche Meldung, aber du kannst halt so Schwerkraftanomalien, so kann man auch unter anderem Krater aufspüren. Also der Einschlagskrater Yucatan, wo die Dinos eingeschlagen sind, die hat man über genau solche Anomalien gehabt, weil du natürlich irgendwie das Gestein verdichtet hast und so weiter. Okay. Wenn da so ein Ding einschlägt, und dann kannst du halt wirklich da, musst du halt sehr genau messen, aber genau mit dieser Methode, weil die Schwerkraft, nicht auf diese blöde Art und Weise, wie man sich jetzt denkt, wie du das gerade gesagt hast, aber tatsächlich kann man über die Messung von Schwerkraft oder von Erdenziehungskraft, Schwerebeschleunigung herausfinden, ob irgendwo was eingeschlagen ist oder nicht.
Aber das muss dann wahrscheinlich auch schon ziemlich groß sein, was da einschlägt, oder?
Ja, also wenn du jetzt irgendwie einen Kieselstein irgendwo rumschmeißt, dann, nee, das bringt nichts. Aber vielleicht können die Gravitationswellen Leute da was drehen, aber die könnten vielleicht sowas Genaues messen.
Ein portables LIGO.
Genau.
Kommen wir zum Neuen aus dem Universum. Es gibt irgendwie einen Asteroiden, der nicht rund ist oder so, ne? Wie war das? Der ist langgezogen?
Das ist ja dieser Asteroid. Asteroiden, die nicht rund sind, das ist jetzt eigentlich fast das unwichtigste Detail an dem Ganzen.
Ach echt? Ich fand das total klasse, wie das Teil aussieht.
Nee, also dass Asteroiden nicht rund sind, gehört quasi fast schon dazu. Okay. Also es ist eigentlich definiert. Also es war ja mal die Definition zwischen Zwergplanet und Asteroid. Die Zwergplaneten sind die groß genug sind, um rund zu sein. Und die Asteroiden sind es eher nicht. Aber das, was diese Entdeckung wirklich, und ich entschuldige mich nicht, falls es wieder länger dauert, weil das eben wirklich, weil sich ja jemand beschwert hat in den Kommentaren, dass die Geschichten aus dem Universum lange dauern. Ja. Aber in dem Fall, wie gesagt, entschuldige ich mich nicht, falls es lange dauern sollte, weil das wirklich eine wirklich dramatische, beeindruckende, epochale Entdeckung ist. Ach. Denn dieser Asteroid, der entdeckt wurde im September, der mittlerweile den schönen Namen Oumuamua trägt. Oumuamua,
genau.
Ja, genau. Oumuamua, ich habe mir extra auf Soundcloud angehört, wie man es ausspricht. Also das erste O musste langziehen, Oumuamua. Dieser Asteroid, das ist der erste Himmelskörper, den wir in unserem Sonnensystem entdeckt haben, der von außerhalb unseres Sonnensystems gekommen ist. Das ist ein Asteroid, der bei einem anderen Stern entstanden ist, dann aus diesem System irgendwie rausgekommen ist, Millionen Jahre lang durch den Raum zwischen den Sternen geflogen ist und jetzt bei uns im Sonnensystem angekommen ist.
Woher das wissen wir, dass der von außerhalb kommt?
Ja, woher wissen wir das? Das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man sich's denkt. Also das, was zu unserem Sonnensystem gehört, bewegt sich um die Sonne rundherum. So kann man eigentlich die Zugehörigkeit definieren. Ja. Alles das, was dem Sonnensystem gehört, ist gravitativ an die Sonne gebunden. Und gravitativ an die Sonne gebunden bist du, wenn du dich in einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne bewegst. Dieser Asteroid bewegt sich nicht auf einer elliptischen Umlaufbahn, sondern auf einer hyperbolischen Bahn. Ja? Das heißt, wenn du dir die Bahn anschaust, so aufgezeichnet, dann ist es quasi halt einfach so ein Strich, der kommt von außen, macht einmal so, weißt du, wie eine Hyperbel aussieht?
Aber ich schlag das schnell nach.
Ja, also Hyperbel ist eben, wie kann man das schnell anschaulich beschreiben? So eine Hyperbel ist, das, was du kriegst, wenn du einen Kegel, na, das wird ja kompliziert, ja, einfach so eine gebogene Linie
halbierst.
Nee, nicht halbieren, dann kriegst du ein Dreieck. Aber oder ein Kreis, damit, je nachdem, ja, wie du schneidest. Aber wenn du schräg schneidest, kriegst du eine Ellipse. Und wenn du so schneidest, du musst, glaube ich, eine Hyperbel, du musst in dem, unter einem bestimmten Winkel schneiden, damit eine Hyperbel oder eine Parabel rauskommt. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Winkel das ist. Es ist halt einfach, du kannst es so forschen, stell dir vor, du hast einen Punkt, um den Punkt herum ist ein Kreis, um den Kreis herum ist eine Ellipse. Das schaut dann aus wie ein Auge ungefähr, ja. Und jetzt stellst du dir vor, du machst die Ellipse quasi, die geht so auf, ja, die klappt ein bisschen auf.
Ja.
Und dann hast du quasi außenrum noch so Linien, die nicht mehr geschlossen sind, sondern auch so quasi geschwungen wie die Ellipse, aber nicht mehr geschlossen sind. Mhm. Und diese nicht geschlossenen, das ist so, die Mathematiker mögen weghören, das ist so halt anschaulich, was eine Hyperbel ist. Also eine nicht geschlossene Bahn. Mhm. Und das hat man eben hier gemessen. Also man hat hier gemessen, dass der eben auf so einer Hyperbelbahn kommt. Das heißt, der kommt von außerhalb des Sonnensystems und ist halt irgendwie einmal an der Sonne vorbeigeflogen und fliegt jetzt auch wieder zurück in den interstellaren Raum. Also das war der erste Hinweis, dass der so eine Bahn hat. Das könnte auch sein.
Warum fliegt der zurück? Warum wird er nicht eingefangen? Ist er zu schnell?
Und da unter anderem auch das, also mein Einfangen ist halt nicht so einfach, wie man denkt. Zum Einfangen brauchst du eigentlich eine Wechselwirkung von drei Himmelskörpern. Ja, wenn du einen Himmelskörper hast, eben Sonne und Asteroid, und Asteroid fliegt an Sonne vorbei, dann verändert der Asteroid die Bahn. Mhm. Ja, also das, aber einfangen, da muss halt wirklich die Geschwindigkeit so stark geändert werden, dass du der Fluchtgeschwindigkeit der Sonne quasi nicht mehr entkommen kannst. Mhm. Oder dass du halt langsamer als die Fluchtgeschwindigkeit vom Sonnensystem bist. Und dass du kriegst halt nicht so schnell die Energie weg. Das geht halt einfacher, wenn du drei Himmelskörper hast, so einen Dreierstoß quasi hast, dann kann noch quasi einer dazwischen wirken. Aber da, das sind halt, ist halt zu viel Leerraum im Sonnensystem, dass du da genug Platz hast, und so hat halt die Bewegung mit der Sonne nicht gereicht, um den abzubremsen, weil der ist halt wirklich, vor allem, der wird ja dann auch schneller. Es ist ja im Wesentlichen ein Fly-by-Manöver. Also der ist gekommen mit 26 Kilometern pro Sekunde, war die Geschwindigkeit, die das Ding gehabt hat, als es quasi, also in Bezug auf Sonnensystem, als es von außerhalb gekommen ist. Mhm. Also das ist mit 26 Kilometer pro Sekunde reingekommen. Das ist quasi die, aus Sicht des Sonnensystems, also das Sonnensystem bewegt sich ja auch durch die Galaxie.
Ja.
Und aus unserer Sicht mit bewegtem Sonnensystem hat das Ding 26 Kilometer pro Sekunde drauf gehabt, was schon schnell ist. Also 26 Kilometer schneller als die Fluchtgeschwindigkeit vom Sonnensystem. Und dann ist es bei der Annäherung an die Sonne bis auf 88 Kilometer pro Sekunde schnell geworden. Und das ist wirklich schnell. Also da bist du dann schon, kann das gar nicht in kmh nicht umrechnen, aber es ist ordentlich. Also mit 11 Kilometer pro Sekunde sind um die.
Das sind 316.800.
Ja, ist auf jeden Fall schnell.
Kilometer pro Stunde, die 88 pro Sekunde.
Also diese Geschwindigkeit und die Bahn sind ein eindeutiger Hinweis, dass er eben aus dem. Ein eindeutiger Beweis, dass er von außerhalb kommt. Es gibt auch jede Menge andere Hinweise. Also er kommt genau aus der Richtung, aus dem Sonnenapex. Das ist der Fluchtpunkt der Bewegung des Sonnensystems, ja, weil das Sonnensystem bewegt sich, und im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnest, wo ist es am wahrscheinlichsten, dass ein interstellares Objekt ins Sonnensystem kommt, das ist wie beim Autofahren, ja, wo ist es am wahrscheinlichsten, dass du eine Mücke aufs Auto triffst, ja, auf der Windschutzscheibe, und nicht irgendwo hinten am linken Kotflügel oder sowas, weil Windschutzscheibe ist die in Bewegungsrichtung, und genauso ist es da auch, und genau da kommt das Ding auch her. Also dieses Ding ist im eindeutig ein Objekt, das aus einem anderen Sonnensystem kommt. Was an sich schon cool ist und halt auch.
Es wäre natürlich cool, wenn wir schnell dahin und was messen könnten, ne? Oder Pröbchen nehmen oder sowas. Das wäre.
Ja. Das ist halt, ja, natürlich. Also natürlich hat das ist halt illusorisch, leider. Ja. Das haben natürlich, es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die schon, also Wissenschaftler, also es gibt erstmal, glaube ich, Wissenschaftler, die halt auch schon so sich überlegt haben, wie man das machen könnte, haben sogar schon irgendwie so ein Projekt mit Logo und Badge gemacht. Project Lyra heißt das. Und also das Problem ist halt, das Ding ist halt, geht halt genauso schnell weg, wie es gekommen ist. Also es fliegt einmal rum und es ist schon einmal rum. Wir haben das auch erst entdeckt, als es quasi schon an der Erde vorbei war.
Ja.
Sonst, weil es natürlich auch
also auf dem interstellares Rückweg, sozusagen.
Ja, es kann quasi so ein interstellares Ding kann ja von überall kommen. Also in unserem Sonnensystem kommt alles mehr oder weniger aus der Ebene des Sonnensystems. Mhm. Und deswegen die Projekte, die nach Asteroiden suchen, gucken halt hauptsächlich in die Ebene des Sonnensystems. Interstellare Objekte können von überall herkommen, und der kam halt fast, was jetzt vereinfacht gesagt, von oben, wo man nicht so oft hinguckt. Und dann haben wir ihn erst, und das ist auch natürlich auch sehr leuchtschwach. Also wir haben den erst entdeckt, als er an der Erde vorbei war, und jetzt ist er an der Sonne vorbei. Ich weiß gerade nicht, wo er momentan ist, aber wie gesagt, der ist halt schon weg, ja.
Würde sich das lohnen, öfter mal nach oben zu gucken?
Ja, also das ist irgendwie, da sage ich gleich was dazu. Ich sage nochmal kurz mit der Raumsonde hinfliegen. Also die haben halt in dem Artikel geschrieben, dass man könnte schon was basteln. Also du müsstest irgendwie, das Problem ist, der ist halt 26,6 Kilometer, ja, ist in Bezug auf Sonnensystem die Geschwindigkeit. Die schnellste Raumsonde, die wir bis jetzt gebaut haben, sind die Voyager-Sonden, die sind 16,6 Kilometer schnell pro Sekunde, aber die sind halt irgendwie seit 40 Jahrzehnte lang quasi beschleunigt worden. Ja. Also die sind halt, das so viel Zeit
haben wir nicht. Das ist ein Antriebsproblem, ne?
Ja, wir müssten halt sehr viel, wir müssten eine Raumsonde deutlich schneller machen als die schnellste, und wir müssten diese Geschwindigkeit deutlich schneller aufbauen als vorher. Sie haben gesagt, man könnte so eine Swing-by-Mission machen, da müsste man sich aber an der Sonne selbst Schwung holen, weil alles andere ist zu klein dafür, und du musst so nah an die Sonne ran, du musst auf 3 Sonnenradien Abstand an die Sonne ranfliegen, ja. Also das, die Autoren schreiben auch, das wäre keine Fly-by-Mission, sondern eine Fry-by-Mission, weil das Ding halt, also wir haben keine Technik, die halt diese Temperaturen aushalten würden. Man könnte irgendwie eine Riesenrakete bauen, wie gesagt, diese Big Falcon Rocket, die SpaceX irgendwie bauen will, aber die gibt es halt auch noch auf dem Papier. Man kann irgendwas mit Sonnensegeln machen.
Hast du gerade Big Fucking Rocket gesagt?
Nein, Falcon.
Ah, Falcon, okay.
Sie wird sehr oft so genannt, also VFR, Big Falcon Rocket, weil die Falcon, so heißt halt das Ding von SpaceX, wird aber oft Big Fucking Rocket genannt, weil es halt irgendwie ja der verdammte große Rakete werden wird, wenn es einmal eine geworden ist. Aber wie gesagt, bis die fertig ist, ist das Ding auch schon irgendwo. Aber das, also wie gesagt, wir könnten jetzt irrsinnig viel Geld ausgeben, und da müsste dann irgendwie Unmengen Wissenschaftler auf der ganzen Welt in einem Höllentempo irgendwas auf die Beine stellen, und dann hätten wir vielleicht eine Chance, irgendwie daran vorbeizufliegen, und also irgendwie abbremsen sowieso nicht. Also ich würde sagen, es wäre den Aufwand nicht wert in dem Fall, obwohl es natürlich an sich extrem wertvolle Information wäre, wenn man da wirklich wahnsinnig viel daraus lernen kann. Vielleicht, wenn wir über die Formen reden, was dazu, was man alles lernen kann. Aber das Ding ist, wir wissen, dass das kein Einzelfall gewesen sein wird. Also wir wissen ja, wenn Planeten entstehen um einen Stern herum, dann gibt's immer Schwund, ja. Also da ist halt irgendwie Zeug um den Stern rundherum, und aus dem Zeug, also das Zeug sind Asteroiden und Kometen, und aus dem Zeug entstehen Planeten. Und weil das Ganze sehr chaotisch abläuft und da alles Menge zusammenkracht und kollidiert, wird halt viel Zeug bei der Entstehung von dem Planetensystem ins Weltall geschickt. Und ich habe irgendwo auch eine Zahl aufgeschrieben, schauen wir jetzt gerade spontan finden. Es ist auf jeden Fall sehr viel. Jetzt finde ich die Zahl gerade nicht. Im Sonnensystem ist bei der Entstehung ungefähr das 20- bis 30-fache der Erdmasse rausgeschleudert worden bei uns. Also unser Sonnensystem hat bei der Entstehung 20 bis 30 Erdmassen an Material verloren in den interstellaren Raum.
Das ist ordentlich was. In Form
von Asteroiden und Kometen.
Genau. Hätte man ein paar schöne Planeten draus machen können, ne? So eine Schlamperei irgendwie.
Ja, wird halt nicht vernünftig gearbeitet. Ja. Aber das passiert auch bei allen anderen Sternen, wo Planeten entstehen, und wir können abschätzen, wie viele Planetensysteme entstehen und so weiter. Mhm. Wenn man das alles hochrechnet, dann kommt man zu einem Schluss, dass in der gesamten Milchstraße 200 Quadrillionen interstellare Asteroiden und Kometen sich rumtreiben. 10 hoch 26. Das ist viel.
Ja.
Ja, also da ist jede Menge, man ist natürlich auch sehr viel Platz. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie, wenn du mit dem Raumschiff von Stern zu Stern fliegst, damit rechnen musst, dass dir schon irgendein Zeug auf die Windschutzscheibe fällt. Aber es ist halt wirklich viel, und du kannst halt wirklich abschätzen, wenn du halt weißt, so viel sind da, und dann kannst du abschätzen, wie viel ungefähr pro Jahr da durch Sonnensystem durchfliegen müssen. Mhm. Und natürlich auch, sie müssen ja nicht nur durchfliegen, wir müssen sie auch sehen.
Ja.
Und das war halt bis jetzt das Problem, weil halt die kommen von irgendwo, wo man nicht hinguckt, und sind gleich wieder weg und tendenziell auch eher lichtschwach und so weiter. Und wir haben bis jetzt, also wenn man unsere aktuelle Technik hernimmt, dann kommt man auf eine Zahl von 0,2 Asteroiden pro Jahr.
Also alle 5 Jahre einer.
Genau, und das Interessante ist, dass es gibt zwei Himmelsbeobachtungsprogramme, Pan-STARRS und das Catalina Sky Survey, die technisch in der Lage sind, solche Dinge zu entdecken. Und die sind seit 5 Jahren technisch in der Lage, diese Dinge zu entdecken. Also wir liegen eigentlich genau im Schnitt.
Super.
Und es kommen bessere Teleskope, zum Beispiel das Large Synoptic Survey Teleskop, also das ist noch größere so Durchmusterungsteleskope, mit denen kann man die Rate dann auf ungefähr einen Asteroid pro Jahr erhöhen. Ja, also das wird etwas sein, das ist jetzt das erste, aber es wird nicht das einzige Objekt bleiben. Wir werden demnächst noch mehr interstellare Asteroiden beobachten können und dann wird es wirklich interessant, weil dann kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast. Nämlich die Sache mit der Form. Mhm. Ja, weil natürlich haben halt, sobald bekannt war, dass das ein interstellarer Asteroid ist, haben halt irgendwie alle alles drauf gerichtet, was man da drauf richten kann. Ja. Also fast alles. Aber halt, weil es natürlich irgendwie, man wollte jede Möglichkeit nutzen, das zu beobachten. Und haben dann unter anderem auch die Helligkeit beobachtet und die Helligkeitsschwankungen, weil du aus den Helligkeitsschwankungen feststellen kannst, welche Form ein Asteroid hat. Was nicht sehr schwer zu verstehen ist, weil brauchst du dir vorstellen, wenn das Ding rund ist und gleichmäßige Oberfläche hat, dann ist es immer gleich hell. Ja. Wenn es jetzt aber schmal ist, ja, also stell dir eine Kiste vor, ja, also irgendwie doppelt so breit wie schmal. Das ist eine große Kiste, so ein Schuhkarton, der durchs Weltall fliegt und sich um seine Achse dreht. Und je nachdem, ob er jetzt quasi die breite Seite oder die schmale Seite zu uns zeigt, reflektiert er mehr oder weniger Licht und dann kriegst du eine Helligkeitsänderung, die im Wesentlichen genau in der gleichen Periode abläuft wie die Rotation des Asteroiden. Das heißt, du kannst aus der Helligkeitsänderung die Form bestimmen und das haben die gemacht. Also Astronomen haben die Helligkeit verändert, gemessen und festgestellt, dass die eben so extrem ändert, die Helligkeit, dass das ein Ding sein muss mit einem Seitenverhältnis von 10 zu 1. Also die eine Länge ist 10-mal länger als die andere. Das heißt, das Ding ist ungefähr 400 Meter lang, aber halt wirklich sehr schmal. Was außergewöhnlich ist. Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und die fragst dich, meine Güte, was kann das noch sein? Also
Ein Raumschiff.
Natürlich, selbstverständlich, weil natürlich irgendwie auch die, weißt du, wie oft ich in den letzten Tagen schon irgendwie Nachricht bekommen habe, ah, das ist klar, Rendezvous mit Rama und irgendwie Voyage, was gab's noch irgendwie, das habe ich glaube ich wirklich irgendwie 30 Mal haben mir das Leute
was
geschickt
und kommentiert. Was ist denn mit den Leuten?
Oder, ist ein cooles Buch, aber, und dann gab's noch die Geschichte mit Voyager und die Wale, glaube ich, Star Trek.
Ja, genau.
Das Voyager,
ja.
Das war ein anderes, auch irgendwie eine Sonde und irgendwie alle, der zweithäufigste Kommentar war, zum Glück haben wir noch Wale, aber da ist halt im Prinzip auch die, wenn du diese künstlerische Darstellung anschaust, die auch erschreckend viele Leute für ein Foto gehalten haben, die schaut halt wirklich so halt, ist halt ja, schaut halt aus, nicht aus wie du den Asteroid vorstellst. Ja. Aber wie gesagt, dieses Ding ist halt, es ist schon außergewöhnlich, dass ein Asteroid so eine extrem langgezogene Form hat, aber es ist jetzt auch nichts, wie gesagt, was jetzt den Naturgesetzen widerspricht oder sonst irgendwas, ja. Überraschend ist, also es sind mehrere Dinge überraschend. Form ist halt überraschend ungewöhnlich. Es ist überraschend vor allem, dass es ein Asteroid ist und kein Komet. Das ist überraschend. Das ist eigentlich, was die Leute eigentlich überrascht.
Dass es also nur aus Stein ist.
Ja, Stein und Metall und es ist auch ein bisschen gefrorenes Zeug wahrscheinlich auch dabei. Aber eigentlich, wenn du dir überlegst, halt aus den Modellen der Planetenentstehung, die wir haben, kannst du auch abschätzen, wie viel Asteroiden fliegen raus, wie viel Kometen fliegen raus. Mhm. Und die sagen uns halt, dass sehr viel mehr Kometen als Asteroiden rausgeschleudert werden. Es wäre also entsprechend sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass wir so drum interstellares Objekt als Komet sehen und nicht als Asteroid. Aber alle, die hingeguckt haben, haben gesagt, da ist keine kometare Aktivität. Da ist kein Eis, was irgendwie sublimieren kann, da ist nichts. Das ist ein Asteroid, das ist halt, da ist kein Kometen irgendwas. Mhm. Und wie gesagt, das ist halt das zweite Überraschende. Und es ist halt interessant, dass das erste Objekt, was wir sehen, halt anscheinend irgendwie ein Spezialfall ist. Ja, also eigentlich hat man sich einen Kometen erwartet und es ist kein Komet. Es hat eine Form, die nicht so ist, wie es die meisten Asteroiden haben. Also es ist ein bisschen verdächtig und verdächtig meine ich jetzt nicht, dass es in Wahrheit doch ein Raumschiff ist, sondern verdächtig meine ich, verdächtig im Sinne, dass wir da noch was noch nicht verstanden haben, dass halt dieses Ding ein Spezialfall ist. Ich habe das in meinem Artikel im Blog verglichen mit der Entdeckung der ersten Exoplaneten. Da haben wir auch 1995 die ersten Planeten, die wir entdeckt haben, waren Planeten, wo die meisten Astronomen gesagt haben, waren halt Planeten, von denen niemand gewusst hat, dass es die überhaupt geben kann. Das waren halt Gasriesen, die unmittelbar an ihrem Stern dran geklebt sind, quasi so nah waren die. Jedes Modell der Planetenentstehung, das wir bis dahin hatten, hat gesagt, dass solche Dinge eigentlich nicht entstehen können. Also das waren komplett seltsame Objekte. Und da war auch die Frage, okay, sind die jetzt seltsam oder haben wir ein seltsamer Spezialfall oder haben wir irgendwas nicht verstanden? Und mittlerweile wissen wir, dass diese heißen Jupiterplaneten tatsächlich ein Spezialfall sind, dass die bei Weitem nicht die häufigsten sind, nur eine kleine Untergruppe von Planeten. Aber es waren halt die, die wir zuerst entdeckt haben. Das ist jetzt auch die Frage, diese interstellaren Asteroiden, sind die jetzt, ist das halt gerade zufällig ein seltsamer oder haben wir halt irgendwas noch nicht verstanden bei der Entstehung von Planetensystemen? Da müssen wir das wieder erweitern. Und das ist halt das, was das so interessant macht, dieses Ding.
Jo. Wir brauchen mehr Forschung.
Ja, tatsächlich. Und in dem Fall, wie gesagt, das vielleicht ist es auch wirklich ein Raumschiff, ja. Aber das ist halt, wie gesagt, ich finde es immer wieder überraschend, wie schnell die Leute halt quasi dann immer sich in Sachen bereit sind, halt irgendwie, wenn das Ding verhält sich wie ein Asteroid, es macht genau das, was man erwarten würde von einem interstellaren Asteroid. Und da ist halt, ja, bevor man, da gibt es halt so viele andere Sachen, die man dann auch irgendwie als Erklärung anbringen könnte und nicht immer gleich die unwahrscheinlichsten nehmen muss. Also warum die Leute immer gleich den unwahrscheinlichsten...
Das wäre wahrscheinlich eine Frage an die Psychologen oder an die Soziologen, warum die Menschen sich so sehr wünschen, dass es ein Raumschiff ist.
Da hat irgendwie Facebook hat irgendwie einen schönen Kommentar unter diese fünf irgendwie Raumschiff-Kommentare drunter geschrieben. Also, wie war das? Es ist irgendwie, also dieses Argument würde Ockhams Rasiermesser nicht mehr mit Anlauf überspringen können. Ja, also.
Kommen wir zu den
anderen. Natürlich ist es was Psychologisches, ja.
Ja, kommen wir zu den anderen. Ich könnte ja direkt mal mit einer psychologischen Meldung andocken. Habe ich überhaupt eine? Nicht wirklich.
Psychologie habe ich, glaube ich, auch
nicht. Psychologie, ja, doch so ein bisschen was. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass die zivilisierte Menschheit nicht friedlicher geworden ist als die barbarische, oder was ist das Gegenteil von Zivilisation? Es gab da mal vor einigen Jahren ein Buch von Steven Pinker, so einem Harvard-Forscher. Gewalt.
Kenn ich, habe ich nicht gelesen, ja.
Alle, die es gelesen haben, aus meinem Umfeld sagen, brauchst du nicht zu lesen, ist Quatsch.
Okay, gut, dann lese ich es nicht mehr.
Ich habe nie gefragt, warum ist es Quatsch, weil dann müsste ich es ja lesen, um das zu überprüfen oder sowas. Jedenfalls gibt es eine Paläoneurologin, was ich schon mal ein sehr interessantes Feld finde. Also eine Neurologin, die sich...
Forschte Gehirne toter Menschen.
Versteinerte Gehirne guckt die sich an, unter anderem. Das ist schon echt faszinierend. Und die hat Konflikte unter Jäger- und Sammlergemeinschaften angeguckt und das mit den beiden Weltkriegen verglichen. Und ihre Schlüsse sind, oder ihr Schluss ist, dass die Zivilisation nicht kriegsärmer geworden ist. Allerdings ist die Chance, einen bewaffneten Konflikt zu überleben, mit zunehmender Größe einer Population gestiegen. Darum sieht es so aus, als gäbe es weniger Gewalt. Die Menschen haben allerdings im Laufe der Entwicklung auch immer, schreibt sie, wirkmächtigere Waffen entwickelt, die immer mehr Menschen auf einen Schlag töten können. Und das Fazit ist, die Zivilisation, also zivilisierte Menschen, sind nicht weniger gewalttätig als ihre Vorfahren. Steven Pinker hat nicht recht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das wird Herr Pinker dann...
ich weiß nicht, das sind so Sachen, wo dann irgendwie, das sind so Definitionsfragen. Was ist jetzt gewalttätig? Wie definiert man das? Ist nur, wenn du anderen mit der Keule auf den Kopf haust oder mit der Pistole irgendwo in den Kopf schießt oder irgendwie eine Atombombe auf den Kopf schmeißt? Oder ist es irgendwie,
das
machen wir alles tendenziell nicht mehr so oft wie früher?
Also, du kannst ja nur nach kriegerischen Auseinandersetzungen gucken.
Ja, aber auch die Frage, was ist jetzt hier, wenn da irgendwie hier wieder so ein verrückter Heini mit dem Auto durch die Menschenmenge fährt, ist das schon eine kriegerische Auseinandersetzung oder nicht? Also das ist halt irgendwie.
Ich vermute mal, im Sinne dieser Forschung ist das keine kriegerische Auseinandersetzung. Also es würde mich sehr wundern, wenn das, das glaube ich nicht.
Nee. Ich muss mir die Arbeit genau angucken, aber ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn es wirklich so, wenn halt, sowohl wenn man in die eine als auch in die andere Richtung das behauptet, das heißt irgendwie, was halt irgendwie schwer. Ja,
aber immerhin, also selbst wenn sie nicht unbedingt richtig liegt damit, finde ich es immerhin, es ist schon mal eine sehr qualifizierte Gegenmeinung gegen Steven Pinker, der das ja, glaube ich, im Wesentlichen, ich weiß es gar nicht, wie er es begründet, aber ich würde mal vermuten, dass er es auch irgendwie kurzzeitig oder über eine kurze Historie soziologisch begründet und guckt und sagt, im 30-jährigen Krieg haben wir uns öfter auf die Fresse gehauen, als wir das jetzt getan haben oder als wir das jetzt noch tun.
Gut, das ist ja,
das
ja,
ist aber hätte ich vielleicht den
Daten das hergeben, ist auch eine Aussage. Also.
Hätte ich den Pinker vielleicht doch lesen sollen, um das vernünftig zu vergleichen. Naja, Mist. Aber ich komme ja gerne mit zu viel A-Macht-B-Meldungen, von daher ist es ja alles nicht so schlimm.
Genau, ich habe jetzt auch eine schöne ich will nicht sagen zweifelhafte, aber komplizierte Kausalitätsgeschichte.
Ja.
Und zwar geht es um Klimaflüchtlinge.
Ja.
Und das ist ja was, was uns, mir ist eine Frage, ob jetzt die Leute, die momentan gerade irgendwie auf Flucht und Wanderschaft sind, ob die das Klima wird sicher eine Rolle mitspielen momentan.
Ja, es gibt aber ja die Theorie, dass insbesondere der Bürgerkrieg in Syrien mittelbare Folge der Dürreperioden davor ist. Ja.
Also das ist, wie gesagt, halte ich für sehr plausibel, aber vermutlich werden wir das erst in der Nachschau genau feststellen können. Und dass die Klimaflüchtlinge, von denen ich jetzt hier erzählen will, da geht es auch um die Nachschau. Und zwar haben das Wissenschaftler aus, frag mich nicht, Uni Freiburg, Wissenschaftler von der Uni Freiburg, deutsche Umwelthistoriker und Geografen, haben was über deutsche Klimaflüchtlinge im 19. Jahrhundert erforscht. Ja? Weil im 19. Jahrhundert sind 5 Millionen Deutsche, das jetzt gar nicht mal so wenig sind, nach Nordamerika ausgewandert und vor allem viele aus Süddeutschland, unter anderem die Familie Heinz,
die Ketchup-Heinzen-Wurzeln
und auch ein gewisser Herr Friedrich Drumpf, dessen Nachfahren dann jetzt auch Karriere gemacht haben.
Ja, Drumpf, Make Donald Drumpf again, hat ja mal, wie hieß denn dieser Kabarettist, na egal.
John Oliver,
genau.
Ja, genau. Ja, also das waren halt irgendwie, dann die zwei und dann halt noch 5 Millionen andere sind halt emigriert. Und die haben jetzt mal geguckt, warum die das gemacht haben. Ja, also und sind zu dem Schluss gekommen, wo ich dann auch die Arbeit vermutlich jetzt nicht im Detail lesen konnte, aber das nochmal gern nachgelesen hätte, 20-30% dieser Migration ist auf klimatische Bedingungen zurückzuführen.
Wissen wir welche?
Schreiben die. Ja, also sie geben ein Beispiel, 1816. Da war das berühmte Jahr ohne Sommer.
Ja.
Weil da der Vulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen ist. Also es war wirklich so ein Mega-Ereignis, wo halt die ganze Asche und der ganze andere Krempel sich in der Atmosphäre, also in der ganzen da verteilt hat, ja, die für ein paar Jahre lang die Temperatur auch weltweit gesunken ist. Es gab halt irgendwie keine oder halt irgendwie sehr feuchte, kalte Sommer, was dann irgendwie halt zu schlechten Ernten geführt hat, zu gestiegenen Getreidepreisen, zu Hungersnöten und so weiter. Und das natürlich, jetzt hast du eine Kettenreaktion, die am Ende dann zur Migration führt, ja. Wenn du dir irgendwie das Essen nicht mehr leisten kannst. Und sie haben halt dann für verschiedene Emigrationswellen Klimafaktoren ausgemacht. Es gab haben auch andere Faktoren, also irgendwelche, der Krimkrieg, wo Frankreich dann irgendwie Getreide nicht mehr nach Deutschland exportiert hat und sowas. Das waren auch andere Gründe, aber sie haben gemeint, irgendwie von den Gründen, die sie identifiziert haben, hat halt wirklich so 20-30% dieses Klima ausgemacht. Und das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass das was ist, was uns vermutlich in Zukunft noch genauso beschäftigt sind. Weil dann werden das nicht mal die Deutschen sein, die nach Amerika wandern, sondern dann werden wir und nicht nur wir, halt das Ziel sein der Emigration. Und da kann man dann noch so viele Obergrenzen definieren oder welche Routen schließen, da wird man nicht durchkommen damit.
Ja.
Da muss man eine andere Strategie finden.
Ich habe eine schöne Binsenweisheit gefunden. Belgische Bitte. Wissenschaftler haben festgestellt, dass in Plastikklamotten man schlimmer nach Schweiß riecht als in Baumwollklamotten. Wer hätte das gedacht? Ne? Die haben es immerhin mal überprüft. Also es ist ja so, gibt ja so sehr viele so Binsenweisheiten, von denen wir denken, das wäre längst überprüft. Vermutlich, weil es sich mit der Alltagserfahrung so gut deckt. Was sie gemacht haben, ist, sie haben einfach mal irgendwie eine Handvoll Probanden schön auf ein Fahrradergometer gesetzt. Die Hälfte hatte Baumwollklamotten an, die andere Hälfte hatte Synthetikklamotten an. Danach haben sie Schnüffeltests gemacht und stellt sich raus.
An den Klamotten und an den Probanden?
An den Klamotten. Okay. An den Probanden, das ist wieder eine andere Bazille, also eine andere Bakterie, die Achselschweiß macht. Und diese Bakterien, die nisten sich, also die siedeln nicht auf Kleidung, interessanterweise. Die siedeln nur auf Haut, den direkten Achselschweißgeruch machen. Und haben dann eben Polyester riechen lassen, haben Baumwolle riechen lassen, stellt sich raus, Polyester riecht tatsächlich unangenehmer, haben sie es genannt. Und haben auch gefunden, wer dafür verantwortlich ist. Und zwar ist das ein Bakterium, das heißt Micrococcus. Und die kennt man schon als Stinkbakterien, weil die nämlich Fettsäuren, Hormone und Aminosäuren abbauen und die Abbauprodukte sind halt Substanzen, die stinken. Und sie vermuten jetzt, was ich ganz interessant finde, sie vermuten, dass es an den Oberflächeneigenschaften der Fasern liegt, warum Polyester stärker stinkt als Baumwolle, also warum mehr von diesen Mikrokokken sich in Polyester einnisten als in Baumwolle einnisten. Ich finde das ganz interessant, also dass sie das nur vermuten, dass sie nicht einfach mal gesagt haben, ja, dann gucken wir jetzt mal diese Vermutung noch nach, bevor wir hier was veröffentlichen.
Ja,
na gut, jetzt kannst du einen neuen Antrag schreiben, ne?
Ja, ja, und wenn, andererseits ist irgendwie, wenn die, ich probiere jetzt gerade auf mein persönliches Leben umzulegen. Also ich habe mich jetzt interessiert, ob dann der Mensch anders oder mehr stinkt, weil die Kleidung, wenn ich jetzt irgendwie spitze nach dem Sport oder sowas, die schmeiße ich sowieso in die Waschmaschine. Also das ist mir egal,
das ist die Kleidung, die dann anders stinkt. Das Problem ist ja, das Problem mit der Waschmaschine ist halt, dass viele Menschen ihre Klamotten nicht oft genug waschen. Also ach, das T-Shirt kann ich nochmal anziehen. Ja, und dann so, kommt nicht, das dann hast du ja auch noch das Problem, es ist ja selten, dass der alte Schweiß, der riecht ja nicht unbedingt, es ist ja dann der frische, der auf den alten draufkommt. Und dann verlässt du halt das Haus in einem verschwitzten T-Shirt und stellst dann fest, oh, das hätte ich mal lassen sollen vielleicht.
Also das mache ich höchstens mit normaler Kleidung, mache ich das nicht. Ja. Ich mache das höchstens mal irgendwie, wenn ich quasi längere, wenn ich auf Tour bin, irgendwie so 3-4 Tage und ich irgendwie Laufklamotten mit habe, dann, und da kann ich halt zwischendurch noch nicht waschen, dann lege ich die irgendwie zum Trocknen hin und ziehe sie am nächsten, weil die sind noch 5 Minuten, nachdem ich sie angehabt habe, ist sie so wieder verschwitzt, also da ist es dann
ich
egal.
Ich mach das nur mit Unterwäsche.
Nee, also auch die wechsle ich täglich und wasche sie täglich. Und nee, ich wasche nicht alles oft genug, glaube ich.
Ja.
Weil sonst kann es auch zwischenmenschliche Probleme haben geben, womit wir gleich beim nächsten Thema sind. Ich sollte jetzt irgendwie persönlich einleiten und dich nach deiner Beziehung fragen.
Ja, bitte.
Ja, 2 Fragen. Also, ja. Läuft gerade deine Beziehung gut?
Ja.
Und trinkst du viel Alkohol?
Ja.
Es ist nämlich eine schöne, wirklich schön, einerseits schön interessant und schön lustig. Es geht um die Beziehungsprobleme von Wühlmäusen unter Einfluss von Alkohol. Und zwar ist das ein amerikanischer Wissenschaftler, Andrei Ryabinin, vielleicht ist es auch kein amerikanischer, aber zumindest arbeitet er in den USA, und der hat ein wirklich sehr schönes Spezialgebiet, nämlich das Sozialverhalten von Präriewühlmäusen. Ja, auch das ist nämlich deswegen interessant, ich habe ich ja alles nicht gewusst, aber wir lernen ja täglich dazu. Die Präriewühlmaus lebt nämlich monogam. Also die suchen sich irgendwie einen Kerl oder eine Frau, je nachdem, was sie wollen. Und dann bleibt das den Rest des Lebens so. Also 2 Jahre, aber immerhin für den Leben, so des Rest des Lebens der Wühlmaus. Ja, und deswegen nimmt man halt die auch, weil die halt monogam sind, nimmt man die halt tatsächlich auch oft als Vergleichsorganismen für Menschen, was natürlich ein bisschen ja fishy ist oder Wühlmausig in dem Fall.
Nennen wir es schwierig. Ja,
aber zumindest ich vertraue halt mal, dass die Leute halbwegs wissen, was sie tun und wie man das einschätzen kann. Also die Medienberichte sind da dann doch oft ein bisschen deutlicher, was die Übertragung auf den Menschen angeht. Aber es ist wirklich interessant. Also der hat tatsächlich untersucht, wie sich jetzt Alkohol auswirkt, weil die vielleicht passt es doch mit dem Vergleichsorganismus, weil die Wühlmäuse leben nicht nur monogam, die trinken auch gerne Alkohol und zwar oft sogar lieber als Wasser, wenn man es ihnen vorsetzt. Also und der wollte halt wissen, wie sich jetzt quasi der Alkohol auf diese Beziehungen auswirkt.
Ja.
Und hat festgestellt, dass da die Geschlechter unterschiedlich reagieren. Und ich zitiere jetzt hier, weil es so ein schöner Satz ist aus dem Artikel im Standard, den ich hier vor mir habe, angesäuselte Weibchen verspüren offenbar eine noch stärkere Bindung zu ihrem Partner. Männchen hingegen gehen nach Alkoholkonsum gerne fremd.
Ja, da soll noch mal einer sagen, diese Wühlmaus ließe sich nicht mit dem Menschen vergleichen.
Ja, ich finde es ja, man kann fast gar nicht, man kann das eigentlich fast nicht anders als irgendwie auf den Menschen sehen. Und dann, also das war schon bekannt, ja, das wusste man schon. Und jetzt hat er nämlich hier das noch weiter gedreht, Forschung, und hat halt Männchen und Weibchen getrennt voneinander, wir haben die beiden nachher getrennt voneinander befragt, haben Männchen und Weibchen getrennt voneinander vor die Wahl gestellt, ob sie lieber Alkohol oder Wasser trinken.
Ja.
Ja? Und dann geguckt, wie sich die Beziehung entwickelt, ja. Abgewartet. Also gesagt, hier, bist du lieber Wasser? Also erstmal geguckt, saufen die oder nicht? Und dann geschaut, was die Beziehung wird. Und hat sich gezeigt, dass wenn beide, sowohl Männchen als auch beide Partner im gleichen Ausmaß saufen, dann funktioniert die Partnerschaft. Ja.
Ah, ja.
Wenn das Männchen säuft und dieses Weibchen nicht, dann funktioniert die Beziehung nicht. Also wenn dann müssen beide saufen.
Ja, doch, das, ich werde das in meine Beziehung einführen, auf dass die Beziehung möglichst lange halte dann.
Ja, und das muss ich, wenn du ein angesäuselt Weibchen hast, dann verspürt es eine noch stärkere Bindung, zumindest bei den Wühlmäusen. Also das ist halt, man könnte es ja eigentlich schon als Tipp für die, na, dann machen wir den gleichen Fehler, den man nicht machen darf, wenn man es jetzt irgendwie als Tipp für die kommenden Weihnachtsfeiern präsentiert. Aber ich fand
mal natürlich, dass die Weibchen angesäuselt sind. Ja.
Ich fand es eine sehr schöne Arbeit. Also ich habe natürlich auch keine Ahnung gehabt, dass die Wühlmäuse eben all diese seltsamen Eigenschaften haben und dass es diese schöne Forschung dazu gibt. Aber es hat mir sehr gefallen.
Wo wir bei Alkohol sind, hätte ich auch noch was. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Alkohol den Boden für die Kokainsucht bereitet.
Ach.
Ja, und zwar haben sie Versuche mit Ratten gemacht und haben denen entweder 10 Tage lang Alkohol gegeben oder nicht. Ja. Eine andere,
und dann sind die besoffenen Ratten alle wie im Park gegangen und haben Kokain gekauft.
Das ist viel, viel asozialer. Die Kontrollgruppe hat gleichzeitig Alkohol und Koks gekriegt. Nee, warte mal, nee, stimmt gar nicht. Ich habe gelogen. Sie haben es mit Alkohol und Nikotin gemacht. Oh. Also, Sie haben Ratten.
Das ist schon plausibler.
Genau, Sie haben Ratten Koks angeboten, nachdem die entweder seit 10 Tagen Zugriff auf Alkohol hatten oder nicht, oder Zugriff auf Alkohol und Nikotin hatten. Nee, das stimmt irgendwas in dem Artikel nicht, der ist falsch formuliert. Egal. Also, sie haben Ratten Koks angeboten. Die Ratten, die vorher Alkohol getrunken haben, 10 Tage lang, haben ein stärkeres suchtähnliches Verhalten entwickelt. Auch da zitiere ich aus dem Artikel, weil sich der Satz so schön liest. Sie suchten beharrlicher nach Kokain und betätigten zum Beispiel den Hebel, der es zu gewissen Uhrzeiten freigab, viel öfter sinnlos, wenn es gerade keine Drogen gab, als die Tiere, denen Alkohol fremd war oder die ihn gemeinsam mit Kokain kennengelernt hatten. Außerdem haben sich auch
also die Ratten, wenn saufen, dann nur mit Koks nebenbei.
Genau, wenn saufen, dann nur zusammen mit Koks, dann wirst du hinterher nicht so schnell Koks süchtig.
Okay.
Was sie außerdem gemacht haben, ist, den Ratten, die vorher 10 Tage lang Alk getrunken haben, ohne zu koksen, die konntest du auch bestrafen, die haben halt trotzdem den Hebel gedrückt. Also selbst wenn die einen Stromschlag gekriegt haben, haben die immer weiter auf diesen Hebel dran rumgedrückt. Rausgefunden haben sie dabei, dass dieser Alkoholkonsum, also langfristiger Alkoholkonsum, kurzfristiger macht da gar nichts, dass langfristiger Alkoholkonsum das Belohnungslernen beeinflusst, und zwar zwei Eiweißstoffe im Nucleus accumbens, den haben wir auch schon häufiger mal gehört. Also zwei Eiweißstoffe werden da abgebaut und die sorgen dann dafür, dass die Verpackung der DNA dicker wird und dem Ableser der DNA den Zugang erschwert, und dadurch kann das Kokain alle Gene gleichzeitig einschalten, aus irgendeinem Grund, und damit das Belohnungssystem auf Maximum drehen. Das heißt, ja, wie du gerade schon gesagt hast, wenn, dann immer koksen und saufen gleichzeitig. Bloß ist die Frage, nicht
was das für saufen. Die Wühlmäuse bedeutet?
Nun.
Ja, da kann der Kerl schon wieder weiter forschen.
Also da kann der Kerl schon wieder allerdings, ja. Das ist tatsächlich eine gute Frage, was das für die Wühlmäuse bedeutet. Aber man müsste denen halt mal Koks geben und gucken, wie sich das dann auch auf deren Sexualverhalten möglicherweise auswirkt. Weil Koks macht ja auch so, angeblich ist das ja hier, macht das ja geil.
Ich naja. Habe noch nie Kokain benutzt, kann ich ehrlich sagen.
Tja, siehst du? Und wie ist deine Beziehung so?
Zu Alkohol oder sowas?
Mit? Ich habe keine, siehste.
Zu Alkohol habe ich eine Beziehung und zu Koks nicht. Was passt denn jetzt von mir dazu? Ich kann noch was nee, das nehme ich noch nicht. Das hier, das ist ein Artikel, den habe ich irgendwie zuerst nicht verstanden. Da kam er mir sehr seltsam vor und dann habe ich ihn dann doch einigermaßen verstanden. Okay. Es geht um Sprache und Gene.
Ja.
Also, und zwar haben die jetzt hier, es sind hier Wissenschaftler aus von USA und Österreich, die haben Menschen in Indonesien untersucht, also so traditionelle Gesellschaften, und haben geguckt, wie sich da Sprachen ausbreiten. Und zwar gibt es da sogenannte Patrilokalität und Matrilokalität, was so viel heißt, wenn du irgendwie heiratest in einer matrilokalen Gesellschaft, dann ziehst du als Mann zur Familie deiner Frau.
Ah, okay.
Und in einer patrilokalen Gesellschaft ziehst du als Frau zu deinem Mann. Mhm. Und die haben geschaut, also weil anscheinend, ich habe das jetzt nicht im Detail gelesen, das Paper, weil wir nicht auskennen so genau mit dem Thema, aber anscheinend ist es auch so eine, in Indonesien, da hast du sehr viele Sprachvariationen, also auch kleinräumig. Mhm. Und tatsächlich haben die halt geschaut, vielleicht, wenn du jetzt quasi dann hier von einem Ort quasi in einen anderen ziehst und da ist eine andere Sprache, dann lernen die Kinder halt die Sprache von dort, wo sie auflesen. Du als Kind quasi erbst du die Sprache von, je nachdem, von deiner Mutter oder deinem Vater. Mhm. Je nachdem, ob du halt quasi in einer matrilokalen oder patrilokalen Gesellschaft bist. In der patrilokalen erbst du die Sprache von deinem Vater, in der matrilokalen erbst du die Sprache von deiner Mutter.
Das ist aber auch interessant.
Ja, also das ist jetzt, wie gesagt, das ist interessant. Also das konnten sie nachweisen und sie haben das Ganze dann eben auch probiert, um das nachzuweisen. Ich habe zuerst gedacht, dass da irgendwie so eine Kausalität irgendwie drin steckt, aber das war in dem Artikel falsch dargestellt, in dem eigentlichen Paper war es dann besser erklärt. Sie haben es auch mit Genen sich angesehen und zwar, weil sie eben auch irgendwie rausfinden mussten, irgendwie quasi die genetischen Verbindungen zwischen all diesen 1000 Leuten, die sie da untersucht haben. Also genau, 1000 Menschen in 25 Dörfern haben sie untersucht und sie mussten die ganzen, auch die Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter, um das alles irgendwie nachzuvollziehen. Darum haben sie halt wie heißen die bei den Frauen, die Gene, Mitochondrien, die halt nur von Frau zu Frau quasi, oder die du halt immer nur von der Mutter bekommst, und dann gibt's die Y-Chromosomen, die kriegst du nur vom Vater. Und die haben halt wirklich gezeigt, dass du halt dann das tatsächlich genau halt zusammenhängt, ja, also nicht ursächlich zusammenhängt, aber dass halt wirklich du halt die Sprache sich genauso ausbreitet wie das Y-Chromosom. Bei der väterlichen, bei der patrilokalen Linie, beziehungsweise wie die Mitochondrien in der matrilokalen Linie. Also die Sprache wird so weitergegeben wie die Gene, was ich tatsächlich interessant fand.
Das ist ja echt mal spannend.
Vor allem, weil ich dann auch überlegt habe, wie das bei mir ist, und ich wäre, glaube ich, ein Gegenbeispiel zu der Sache. Aber ich weiß, also vielleicht kann man es auch nicht auf Indonesien und Deutschen umlegen. Aber ich bin ja quasi, mein Vater kommt aus Österreich, meine Mutter kommt aus Hamburg und meine Mutter ist zu meinem Vater gezogen nach Österreich. Also war es eigentlich patrilokal, aber trotzdem, wie gesagt, habe ich halt irgendwie die Sprache von meiner Mutter. Also ich habe, glaube mal nicht mal, ich bin ein Deutscher und kein Österreicher von meiner Sprache her. Also
was, echt? Also, ja, also in Österreich glauben alle, du wärst ein Deutscher.
Ja, aber in Deutschland hält mich ganz, ganz selten wer von Österreich, das nicht weiß. Also von Bayern, echt? Manchmal ab und zu, aber
das finde ich ja für
Österreich, bin ich mein ganzes Leben lang für einen Deutschen gehalten worden.
Ach, ist ja witzig. Wobei das natürlich auch, also ne, das ist ja jetzt Epigenetik, worüber wir da reden. Von daher sind dann da wahrscheinlich auch noch andere Umwelteinflüsse dafür verantwortlich.
Ich glaube, das war das auch, was mich verwirrt hat an einem Artikel, diese Geschichte mit den Genen. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Sprache da jetzt was mit den Genen zu tun hat, sondern nur, dass sie gezeigt haben, dass quasi der Ausbreitungsweg der Sprache identisch ist mit dem. Also das funktioniert nach den gleichen Mechanismen
wie bei den
Genen. Okay. So habe ich verstanden. Also vielleicht haben wir noch irgendwelche, ich weiß jetzt gar nicht, welches Gebiet man da kennen muss, Sprachwissenschaft oder Genetik. Das ist im Artikel Proceedings of the National Academy of the United States ist es irgendwie erschienen. Wir können den Volltext verlinken. Mhm. Da sind irgendwie Genetiker dabei, da sind irgendwie Bioinformatiker mit dabei, irgendwelche Complex Systems, Medical University, Mathematiker, also da sind alle möglichen interdisziplinären Leute dabei, die das gemacht haben. Und wie gesagt, vielleicht können die nochmal, Hörerinnen und Hörer, die sich auskennen, nochmal genauer in den Kommentaren erklären, was da jetzt der Knackpunkt ist in der Sache. Ich habe so verstanden, dass die eben gezeigt haben, dass die Verbreitung von Sprachen sich genauso abläuft wie halt Mitochondrien oder Y-Chromosomen, je nachdem, ob du patrilokal oder matrilokal bist. Aber vielleicht ist da noch mehr dahinter, was ich nicht verstanden habe. Also wenn da jemand mehr weiß,
immer rein, bitte in die Kommentare,
gerne um Aufklärung. Sind auch Leute aus Deutschland dabei gewesen, glaube ich, oder? Hier. Warte mal. USA, Singapur, Schweden, Schweiz, Österreich, USA, Indonesien, Australien, Neuseeland. Nein, keine Deutschen, aber Österreicher. Vielleicht hört ja zufällig jemand von den österreichischen Leuten zu, die das gemacht haben, und kann das aus erster Hand erklären.
Was auch in den Genen liegen muss, oder zu liegen scheint, ist ein Gefühl für Stochastik. Deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Babys ein Gefühl für Stochastik haben. Und zwar haben sie, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, in welchem Alter, ich glaube von 8 bis 16 Monaten, haben sie insgesamt 75 Probanden gehabt, haben denen animierte Filme gezeigt. Da war eine Maschine abgebildet, da waren blaue und gelbe Bälle drin, wie so eine Lottomaschine.
Dampfmaschine,
nee. Genau. Und es waren viel mehr blaue Bälle in dieser Maschine als gelbe Bälle.
Okay.
So, und dann haben sie die die Maschine Bälle in Körbe spucken lassen, so plopp, 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 ne, so Ball hier, Ball da, Ball dort. Und haben das so eingestellt, dass in dem einen Korb immer eine wahrscheinliche Stichprobe gelandet ist. Ja, also Verhältnis von Gelb zu Blau ist wahrscheinlich. Und in dem anderen Korb eine sehr, sehr unwahrscheinliche. Haben also viel mehr Bälle, also in den zweiten Korb viel mehr gelbe Bälle gepackt, obwohl da eigentlich viel mehr blaue reingemusst hätten.
Dann haben die Babys zum Heulen angefangen.
Nee, aber die haben länger dahin geguckt. So, also sie haben halt länger sich den gelben Korb.
Wahrscheinlich,
also
weil die aussehen wie diese Überraschungseier-Dinge in der Mitte.
Genau, weil genau das haben die Forscher sich auch gedacht. Also die Babys haben halt länger den gelben Korb angeguckt und daraus leiten die ab, dass die Babys da eine Irritation wahrgenommen haben. Dass sie also ein bestimmtes Verhältnis von Bällen in dem Korb erwartet haben, das nicht erfüllt wurde und darum hat es ihre Aufmerksamkeit an sich gezogen. Jetzt haben sie sich genau das nämlich auch gedacht. Ja, wahrscheinlich sieht das aus wie das Innere von Überraschungseiern. Darum haben die alle hingeguckt und haben das halt mit anderen Farben auch gemacht. Also haben auch das mal mit zu vielen blauen Bällen gemacht und hatten genau das gleiche Ergebnis. Und das ist schon ganz interessant. Und je weniger unwahrscheinlich das Ergebnis war, desto weniger intensiv haben die Kinder sich mit dem unwahrscheinlichen Ergebnis beschäftigt.
Und haben die das jetzt auch mit Erwachsenen gemacht?
Interessante Frage.
Aber das wäre dann eigentlich noch.
Ich würde jetzt mal vermuten, dass es dieses Experiment für Erwachsene ohnehin schon gibt und sie es deshalb überhaupt nur mit Kindern gemacht haben, oder?
Ja, dann wären die Ergebnisse interessant.
Ja. Stimmt.
Ob sie das irgendwie geändert hat oder nicht.
Ja, aber das können wir hier nicht leisten. Wir sind hier keine Wissenschaftspublikation.
Nee, also.
Wir sind hier nur eine Publikation über Wissenschaft.
Ja, und wir könnten, zum Glück sind wir keine Fake-Publikation. Das war auch so eine Meldung, die rumgegangen ist, die eigentlich dramatischer in der Überschrift klingt, als sie ist.
400 Fachartikel?
Genau, dieses Paper, das 400 Mal zitiert wurde, obwohl es gar nicht existiert. Aber ich weiß nicht, ob du die Geschichte im Detail gelesen hast.
Ja, nur den Artikel dazu, ja.
Also das ist halt, ich fand es halt irgendwie nicht so dramatisch. Es ist halt nicht jetzt, ich will erklären, worum es geht. Also es geht um ein holländischer Wissenschaftler hat festgestellt, dass da ist irgendwie einer von seinen Namen als Autor genannt von irgendeinem Paper, der klingt wie ein Bekannter von ihm, aber nur fast, und der wollte wissen, was für eine Publikation es ist, und festgestellt, ja, also den Autor gibt's nicht und das Journal gibt's nicht und die Publikation gibt's nicht. Trotzdem ist diese Publikation tatsächlich 400 Mal über 400 Mal irgendwo von anderen zitiert worden. Ja. Was natürlich erstmal sehr skandalös klingt, aber bei genauerer Betrachtung eigentlich nur ein Zeichen von Schlamperei aller Beteiligten ist. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du hast beim Verfassen wissenschaftlicher Artikel.
Es ist nur sehr, also auf Hausarbeitsniveau.
Also, normalerweise ist meistens anders, als man sich es vorstellt. Also es gibt ja immer noch viele, die glauben, man würde bezahlt als Wissenschaftler, wenn man irgendwo einen Artikel veröffentlicht. Ja. Also du kannst froh sein, wenn du nicht bezahlen musst. Oft musst du bezahlen als Wissenschaftler, dass du was veröffentlichen kannst. Und du musst natürlich auch nicht nur einfach irgendwie hier das aufschreiben und dann drückst du es mir in die Hand und dann macht der einen Artikel draus, sondern du musst im Wesentlichen druckfertige Manuskripte abliefern. Mhm. Ja, also doch auch die Leute, die drum, gibt es auch so viel Streitereien mit den Journals, weil die eigentlich alle keine einzige Leistung mehr erbringen. Ja, also die schreiben das nicht, die setzen das nicht, die begutachten das nicht.
Also du lieferst wirklich eine fertige Datei an, die sie so eins zu eins wegdrucken können.
Im Wesentlichen, also das sind wir im schönen Bereich von LaTeX, LaTeX, ich glaube, wie man es ausspricht.
LaTeX,
glaube ich. Ja, genau. Also das ist einfach so ein Schriftsatzsystem, also so wie HTML, nur 1 Million mal komplexer. Du kannst wirklich bei jedem einzelnen Buchstaben genau sagen, irgendwie welchen Abschnitt es im anderen haben sollte, wie welchen Winkel er schief sein sollte. Du kannst Formeln setzen, also alles mögliche, Fußnoten. Also das ist halt so der Standard in den zumindest naturwissenschaftlichen Publikationen, also mit Word oder sowas kommst du da nicht weit. Mhm. Da muss alles in TeX gesetzt sein. Und jedes Journal hat halt sein eigenes TeX-Style-File. Ja? Also das ist so ein vorgegebenes Style-File, wo du es halt dann wirklich das musst du benutzen und dann kommt es halt auch genauso raus, wie das Journal das haben will. Und dann musst du halt mit den ganzen TeX-Kommandos da irgendwie rumtun. Und dann gibt's halt das Problem, halt immer, nicht das Problem, aber du hast halt immer eine Literaturliste zitieren. Und da gibt's halt auch leider auch wieder je nach Journal 1 Million verschiedene Konventionen, wie halt so eine Referenz aussehen soll. Also mal hast du irgendwie das Jahr zuerst, mal hast du die Autoren zuerst, mal die Autoren irgendwie mit ausgeschriebenen Nachnamen, Vornamen, mal nicht, mal nur die ersten zwei, mal nur den ersten, mal irgendwie das Journal abgekürzt. Also da gibt es halt 1 Million mal irgendwie Anführungszeichen um den Titel des Papers, das du zitierst drum. Also da gibt es 1 Million Konventionen und das muss natürlich alles exakt so sein, wie das Journal das haben will. Deswegen gibt es halt meistens immer Beispiele, Wo drin steht, so schaut ein Zitat aus. Und dann dieses, da ist halt meistens ein so ein Artikel, meistens halt irgendwie ein erfundener Artikel, wo der halt als Beispiel da drin steht. Wenn du was zitierst, zitier es so, wie es wir da vorgemacht haben. Jo. Und das probieren die Wissenschaftler dann umzusetzen und schreiben dann
also halt im Grunde ein Blindtext, ne? Das ist das,
was genau,
im Print
genau. Blindtext und, heißt, was halt da passiert ist, dass halt vermutlich sehr viele Wissenschaftler einfach halt vergessen haben, aus ihrer fertigen Datei dann halt diesen Blindtext dann wieder rauszulöschen. Was dann aber halt, das ist einerseits Schlamperei der Wissenschaftler, kann man vielleicht noch.
Und weil das Dokument automatisch Fußnoten setzt, hat's die einfach mitgenommen.
Genau, ja, also das ist halt dann, das erzeugt halt automatisch, da gibt's ja hinten in dem Tech-File so eine Literatur-Section drin, da und alles, was da drin steht, ist in der Literaturliste drin und wird dann halt von den automatischen Algorithmen halt irgendwie auch die ganzen Zitaten, Algorithmen mit eingearbeitet. Aber das ist halt Schlamperei von Seiten der Wissenschaftler, die Papers schreiben, was man da vielleicht noch ein bisschen entschuldigen kann, weil wer schon selbst Papers geschrieben hat, wo dann irgendwie 10, 15 Leute mit dabei sind, dann wird das 100-mal hin und her geschickt, dann wird da noch rumgepfuscht, hier, der macht, dann muss noch der was mit reinmachen. Mhm. Oder das ist halt sehr, sehr chaotisch. Wissenschaftler sind halt manchmal so und dann bleibt halt mal sowas liegen.
Okay, ich dachte, das wäre ein richtiger Skandal, der jetzt.
Nee, aber dann sollte, was man halt noch vielleicht irgendwie annähernd skandalös irgendwie sagen könnte, ist, dass die Journals das nicht merken, dass sie das einfach nehmen und drucken und denen das nicht auffällt. Also die sollten das sollte, da merkt man halt, dass da eigentlich keiner mehr sitzt und irgendwie drauf guckt, ja. Weil die sollten das schon merken. Die sollten halt eigentlich erwartet man sich, dass da irgendwie in dem Journal noch was passiert, dass sie nochmal draufschauen, nochmal irgendwie das schauen, ob das wirklich alles so ist, wie es sein soll, aber das ist halt nicht passiert. Und
wie gesagt, gilt das eigentlich für alle Journals? Also kann man sich noch nicht mal mehr auf Science und Nature und sowas verlassen?
Ja und nein, also hier schreiben die von diesen 400 Publikationen waren die meisten Publikationen mit diesem Paper, wo das vorgekommen ist, das war halt waren eher so minderwertig oder geringere Qualität, aber immerhin 40 Fake-Zitate sind in zitiert in den Artikel bekannte große Fachpublikationen, krass, was immer das auch heißen mag. Mhm. Ja, das Problem ist halt, also zumindest rein formal, ich glaube, das ist der formale Begutachtungsprozess bei so Riesen-Journals wie Nature and Science, der wird schon gut sein. Der ist vor allem deswegen so gut, weil dort so viele Leute veröffentlichen wollen, aber nur so wenig veröffentlicht wird. Das heißt, da fliegst du sowieso schon mal raus, wenn du die Formalien nicht einhältst. Ja, also das ist schon mal ein Grund, warum du rausfliegen kannst. Also das ist, nehmen die Editoren dort vermutlich auch gerne an, die Möglichkeit, da schon mal relativ problemlos auszitieren zu können. Wenn sich die, ach, das ist hier falsch zitiert, kommt gleich weg. Dann braucht man nicht mehr sich irgendwie mit fachlicher Begutachtung auseinandersetzen. Also da kann man sehr leicht schon mal vorselektieren. Das heißt, es wird da diese großen Science, Nature, Cell und so weiter, da wird sowas vermutlich nicht vorkommen. Da wird schon wer aufpassen. Was halt da ist, da gibt es wieder andere Probleme. Also es ist ja auch schon lange bekannt, dass quasi die Zahl der Retraktionen, wie heißt das auf Deutsch?
Rückrufe.
Ja,
also zurückgezogene, Rückzüge.
Weil die halt Zurückzüge. Ja. weil die wissenschaftlichen Artikel halt irgendwie halt inhaltlich falsch sind oder sonst irgendwas nicht wahr, also die fachlich falsch, nicht formal falsch. Diese Zahl der Retractions korreliert direkt dem Impact Factor.
Ja.
Also je wichtiger das Paper, also je wichtiger unter Anführungszeichen, ich bestreite ja diesen ganzen Impact Factor Unsinn und überhaupt, ich bin auch dafür, dass die ganzen wissenschaftlichen Journals sowieso alle abgeschafft gehören, die braucht kein Mensch mehr. Das, was die geleistet haben, das war vor 100 Jahren sinnvoll, aber die Leistung, die erbringen, damals erbracht haben, die muss halt nicht mehr erbracht werden, das ist halt nur eine riesengroße Gelddruckmaschine eigentlich. Die haben keine Arbeit, können aber wahnsinnig viel Geld verlangen dafür.
Aber wie willst du, wenn du die abschaffen würdest, wie würdest du dann überprüfbar machen, ob eine Publikation sinnvoll ist oder nicht?
Ja, die Frage ist, diese Frage setzt voraus, dass es die Journals sind, die jetzt dafür verantwortlich sind, die Qualität eines Papers zu prüfen. Das sind sie nicht.
Für uns Journalisten halt schon. Das ist ja so ein bisschen das Problem, ne?
Ja, aber mit dieser Peer-Review, diese Begutachtung, die findet ja nicht von den Journals statt, die machen Wissenschaftler. Ja. Und das kann man genauso gut, das kannst du genauso gut offen machen, da gibt's irgendwie, man muss jetzt nicht irgendwie mit Facebook Daumen hoch, Daumen runter sein, aber du kannst zum Beispiel einfach, es gibt ja diese ganzen Preprint-Server, Archive zum Beispiel, wo halt was draufsteht, da kann ich im Prinzip, ein Paper, ist auch nicht komplett hürdenfrei. Du musst da schon irgendwie, du musst dich da anmelden, du musst, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das heute läuft. Früher lief es so, dass du dich da quasi irgendwie ein anderer die quasi so sagen müsste, ja, der ist okay, also der ist ein Wissenschaftler aus meinem Fachgebiet, also konnte quasi nicht jeder sich anmelden, aber es war jetzt wie keine große Hürde, da dabei zu sein. Da kannst du einfach überschreiben, ja, den Artikel und hochladen, ja, und dann ist der dort und jeder weiß, der ist dort, aber das ist halt irgendwie nicht, ist nicht begutachtet, aber der ist halt dort und für alle einsehbar. Und meistens sind es auch die Artikel, die dort hochgeladen werden, sind halt Artikel, die anderswo in anderen Zeitschriften veröffentlicht wurden, mhm, begutachtet und dann da nochmal extra hochgeladen sind. Aber es spricht ja schon nichts dagegen, dass du da so einen Artikel hochlädst und dann kommen halt Reviews. Da können dann irgendwie andere, genauso im Wesentlichen das, was passiert, wenn du wenn ich einen Blogartikel schreibe. Ich schreibe was und dann kommen Kommentare drunter. Ja. Und dann schreibt jemand, hey, das kommt, ich sage jetzt nicht wahnsinnig oft, aber es kommt durchaus auch vor, dass Leute dann sagen, ich glaube, das stimmt nicht, was du da schreibst. Ja. Da ist irgendwas falsch, da hast du falsch gesagt. Und dann überlege ich mir das. Und dann entweder, wenn es ein Tippfehler ist oder sowas, oder Zahlendreher, korrigiere ich das. Wenn es irgendwie ein komplexeres Argument ist, dann diskutiert man ein bisschen rum und dann korrigiert man das entsprechend. Und das kann man ja entsprechend formalisieren. Man muss das nicht so komplett frei machen, dass da sich irgendwie da so die wissenschaftliche Version des Flame Wars dann stattfindet, sondern halt dann, aber es wäre schon schön, dass das nachvollziehbar ist. Also das sagt zum Beispiel Nicholas Wörl von Methodisch Inkorrekt, mhm, sagt das sehr oft, dass das Verfassen von Gutachten etwas ist, was quasi eigentlich, also du das braucht Zeit, ja, also ein gutes Gutachten von einem Artikel braucht Zeit, ja, einen Tag Arbeit, zwei vielleicht sogar, je nachdem, hm, also du musst es lesen, du musst es verstehen, du musst es nachrecherchieren, das braucht Zeit und dann machst du das und dann liest es vielleicht der eine Editor von der Zeitschrift, dann liesten das die Autoren von dem Artikel, aber sonst weiß kein Mensch, also kein Mensch weiß, was die Gutachter angemerkt haben oder nicht. Stimmt. Und eigentlich soll es selbstverständlich sein, dass bei jedem Artikel, der veröffentlicht wird, auch die Gutachten angehängt sind irgendwo. Dann kannst du sagen, okay, der Gutachter hat das und das und das und das bemeckert, hm, und dann kannst du sagen, haben die das korrigiert, zufriedenstellend oder nicht. Aber das passiert nicht, das wird nicht veröffentlicht, diese Gutachten. Das kann man alles sich entsprechend organisieren. Da kannst du halt irgendwie eine Organisation machen.
Ja, das ist eigentlich, ist das eine klassische öffentlich-rechtliche, ja, Aufgabe.
Ich meine, ja, das kann irgendwie UNICEF oder sowas, ja, machen, ja, sonst irgendwas, ja. Dass du einfach so einen Server hinsetzt und dass du halt dann da auch dich entsprechend irgendwie anmelden, ja, musst jetzt und dann kannst du halt da wie so ein Open Peer Review. Ich meine, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist jetzt irgendwie, ja, was schon in der Szene lange existiert, das, ja, dieses Konzept. Also wie gesagt, man kann das, was die Journals machen, braucht die Leistungen, die braucht es nicht mehr. Nur einfacher. Ich weiß, es gibt die es brauchen, das ist in der Verwaltung, in der Politik. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe hier 1 Million Euro, wem soll ich die geben? Ja. Dann ist es einfacher, wenn du sagst, hier reihen wir die Institute nach Impact Factor von den Zeitschriften. Wer hat die meisten Nature-Publikationen, der kriegt 1 Million. Das ist ja auch schon einfache Zahl, das zu machen.
Da ist ja auch niemand mit zufrieden. Also da habe ich das ist ja auch immer wieder, wenn im Resonator-Podcast ist das ja auch immer wieder Thema, wenn ich da mit irgendwelchen Wissenschaftlern da hinkomme, jeder beklagt sich eigentlich darüber. Ja,
ja, und also du musst es halt irgendwie, es ist halt für die Verwaltung ist es einfach, du hast eine Zahl, die dir unter Anführungszeichen die Qualität definiert, weil die Alternative wäre halt... Aber es ist halt
genauso schwachsinnig wie Scoring bei Kreditvergabe.
Ja, da fällt halt auch nur Alternative eine Zahl raus. Du musst dich halt dann wirklich, irgendwie das Zeug lesen, verstehen und schauen, irgendwie einschätzen, ist das jetzt gut oder nicht. Dann brauchst du halt eben auch in der Geldvergabe, in der Förderpolitik, in der Verwaltung halt auch echte Fachleute. Dann musst du halt das System, die Infrastruktur, die Forschungsinfrastruktur musst du umstellen. Ja. Und die ist halt wie alle anderen in Infrastrukturen halbstaatlich-staatlichen halt beharrlich gegenüber.
Ich habe noch was Veränderung. Apropos schlampiges Arbeiten in der Wissenschaft, habe ich die Tage im Radio gehört beim Deutschlandfunk und musste sehr lachen. Es gibt vergeben von einer Studentenzeitschrift namens Zur Quelle den 4,0 Award für außerordentliches akademisches Scheitern.
Den habe ich auch gelesen, ja.
Da gibt es eine Jury, die nach, ich zitiere, schwammigen und auf dem Arbeitsmarkt völlig unbrauchbaren Faktoren wie Kreativität, Humor oder Dreistigkeit entscheidet, wer der schlechteste Akademiker oder die schlechteste Akademikerin des Jahres genannt werden darf. Es gibt einen Geldpreis, ich weiß gar nicht wie viel, und Schnaps
zum Gewinnen. Das ist doch gut.
Und der ist gerade verliehen worden in Berlin. Gewonnen hat eine Hausarbeit einer Studentin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft hier in Berlin. Die Hausarbeit trägt den Titel Influencer-Marketing, wie YouTube-Videos beeinflussen. Herausgeber dieser Zeitschrift.
Unter dem Titel kannst du, glaube ich, Ich glaube, es ist unmöglich, unter dem Titel eine vernünftige wissenschaftliche Arbeit zu verfassen.
Das geht mit Sicherheit, aber da brauchst du sehr, sehr viele Daten für und die erhebst du nicht im Rahmen einer einfachen Hausarbeit. Ja, so, der Herausgeber dieser Zeitschrift zur Quelle heißt Robert Hofmann und der hat ist im Deutschlandfunk zu Wort gekommen. Ich habe einfach die die O-Töne, habe ich den Kollegen vom Deutschlandfunk geklaut, sie mögen es mir nachsehen. Falls nicht, sehe ich denen auch so einiges nicht mehr nach. Also sein, das ist der Herausgeber dann zur Gewinnerhausarbeit.
Die beste, schlechteste Arbeit war wirklich fürchterlich. Man konnte sich die kaum angucken. So viele Rechtschreibfehler, so viel Dreistigkeit. Also, dass jemand sich so gar keine Mühe mit einer wissenschaftlichen Arbeit gibt, ist erstaunlich und mutig. Und deshalb finde ich das tatsächlich sehr, sehr cool.
Ich finde das so schön, wie er sich darüber amüsieren muss, während er darüber redet. Er hatte allerdings einen anderen Favoriten gehabt als diese Arbeit.
Darin hat Autor sich, wie wir, über das System beschwert, das Bachelor-Master-System und dass das Studium heute nicht mehr selbstbestimmt sei und die Leute sich keine wirkliche Mühe mehr mit ihren Arbeiten geben könnten und eine Bachelorarbeit deshalb nichts wert sei und aus dem Grund er sich auch keine Mühe mit der Arbeit geben würde. Also direkt als Einleitung schon gesagt, ja Leute, leckt mich, ich gebe mir jetzt keine Mühe.
Das ist wirklich großartig. Und dann haben sie noch gefragt, warum er das denn eigentlich überhaupt macht, was das denn Ganze soll.
Der Gedanke war, dass wir ein Zeichen setzen gegen eben diese Neoliberalisierung der Bildung, der akademischen Bildung. Studierende, glaube ich, finden das tatsächlich eine gute Idee, einfach weil, ja, weil das einen Nerv getroffen hat. Die Leute sind ja nicht blöd, die sehen genauso, dass sie in dieses Studienkorsett gezwungen werden, auf das sie nur so bedingt Lust haben, bei dem sie nicht das Gefühl haben, wirklich selbstbestimmt lernen zu können. Und ja, deshalb verstehen die das also. Eine kluge, wichtige Message.
Das Beste aber ist, ja, diese Hausarbeit Influencer-Marketing, wie YouTube-Videos beeinflussen, die hat an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft eine 4 gekriegt. Das heißt, die hat auch noch bestanden mit dem Scheiß, den die da produziert haben muss. Und jetzt kommt's. Diese Hochschule, über die wir hier reden, ist eine private Hochschule, die kostet 600 € im Monat. Und es gab früher schon mal, das weiß ich noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, wenn jemand auf eine Privatschule gegangen ist, hieß es immer, ja, da kannst du dir ein Abitur kaufen. Und jetzt habe ich den Verdacht, immerhin, also es ist ja zumindest ein Indiz, man müsste jetzt Daten produzieren entsprechend, aber ich habe den Verdacht, dass man sich an privaten Hochschulen vielleicht tatsächlich seine Noten oder zumindest seine Semesterabschlüsse kaufen kann. Ja, die werden also sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, die werden wahrscheinlich auch da sitzen und sagen, ja, das kostet, die zahlen 600 € im Monat, da kannst du ihnen schlecht sagen, nee, das ist nichts, du musst jetzt noch einen Monat 600 € bezahlen.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die das jetzt quasi so direkt sagen, hier geben uns das Geld, dann kriegst du eine gute Note.
Nein, das so nicht,
laufen, aber das ist so ein Systemfehler,
das ist ein Problem, ja genau. Die Leute haben dafür bezahlt, die erwarten, dass sie hier einen Abschluss kriegen. Also
genau, wenn wir alle durchfallen lassen, dann kommt keiner mehr zu uns.
Genau, dann kommt keiner mehr. Ich finde das total geil. Der 4,0 Award für außerordentliches akademisches Scheitern.
Ich habe das erste Mal von dem gehört. Ich weiß nicht, ob es schon früher gab, aber das ist was man durchaus noch irgendwie, wo ich zumindest irgendwie so einerseits jede Menge Comedy-Potenzial, aber auch irgendwie so Wissenschaftskommunikationspotenzial sehe. Also da könnte man wirklich so schöne Veranstaltungen
Science Slam
oder sonst was machen.
Science Slam auch, genau. Oder für Fehler lesen, gemeinsames Korrigieren der Arbeit.
Ja, wo dann einfach, wenn die Leute sich halt dann, man muss halt aufpassen, dass dann Leute nicht absichtlich sowas produzieren, aber wo dann halt irgendwie, so, vielleicht sogar wie so PowerPoint-Karaoke, wo dann halt quasi Leute, diese arbeiten, was sind, also da glaubt, und dann halt irgendwie vielleicht danach noch irgendwie kommentieren, vielleicht eine kompetente Jury kommentiert, was da jetzt quasi im Rahmen von Wissenschaftsvermittlung oder halt irgendwie so halt, was da noch irgendwie zu sagen ist. Also ich glaube, da könnte man schon das Format draus machen.
Ja, absolut.
Ein Live-Format. Ja, schickt uns eure grottigen Arbeiten, dann machen wir das mal.
Schickt die mal an zur Quelle, dann sollen die das machen. Also, wir haben da so schon zu viel zu tun.
Stimmt, und dann werden wir krank und dann kann ich mein vorletztes Thema anbringen.
Ja.
Das ist eigentlich ist das auch wieder hier ein Thema, das jetzt eigentlich nicht so dramatisch ist. Also eigentlich ist es wahnsinnig dramatisch, aber wir haben schon keine wirklich große Neuigkeit. Auch ein Artikel vom Deutschlandfunk, den ich gelesen habe heute, über ein Thema, das eigentlich trotz seiner Dramatik eigentlich schon so oft erzählt wurde, dass man sich kaum mehr aufregt drüber. Nämlich, dass wir vermutlich bald alle sterben werden, weil es keine Antibiotika mehr gibt.
Ah ja.
Ja, also diese weiß man ja, also dieses Problem, dass immer mehr Bakterien gegen Antibiotika resistent werden. Und jetzt hat man tatsächlich, also ich weiß nicht, wie weit das jetzt neu ist, es gibt erste Stämme von Erregern, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt.
Gar keins.
sagen die hier, ja. Da war anscheinend irgendwie eine Konferenz in Göteborg, oder Universität Göteborg, sind immer zu viele Umlaute, in Göteborg und für Infektiologen und die haben es halt wie gesagt und was ich halt, also die das Faktum an sich, dass das ein Problem ist, das ist ja bekannt und nicht erst seit kurzem, in dem, ich weiß jetzt auch nicht, in diesem Artikel fand ich halt vor allem zwei Aspekte, also die berichten einfach nur über die Konferenz und eben, dass das so ist, aber in dem Artikel fand ich zwei Aspekte interessant. Das erste, was ich nicht gewusst habe und was mich wirklich überrascht hat, die schreiben hier von klar ist, also ich zitiere, klar ist aber auch, dass das Resistenzproblem vor allem in Ländern auftritt, in denen Antibiotika ohne Verschreibungspflicht im Laden gekauft werden können.
Das gibt's?
Ja, das war eben das, was ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Also anscheinend gibt's das, ja. Also anscheinend gibt's Länder, wo du halt irgendwie einfach Antibiotika einfach so kaufen kannst. Also ich, vielleicht weiß jemand, welche Länder das sind. Das war nämlich in dem Artikel nicht drinnen und ich habe keine Zeit mehr gehabt, das zu recherchieren, weil ich den erst vor 2 Stunden gefunden habe, den Artikel. Aber ich würde gern, ob das jetzt quasi, die da irgendwie tatsächlich quasi legal im Laden kaufst, ob das irgendwie so unregulierte Strukturen sind in der oder anscheinend, ja, anscheinend gibt man das halt, weil dort brauchst du dann eben Reserveantibiotika, nennen das, ja. Mhm. Also halt irgendwie, die halt noch übrig sind, die du halt nicht irgendwie im Supermarkt verscherbelst, sondern die übrig sind, wenn halt dann wirklich die fiesen Erreger kommen. Und anscheinend gibt es, das hat mich eben überrascht, dass es tatsächlich das gibt, also dass es Länder gibt, wo Verantwortliche sitzen, denen das entweder so absolut nicht klar ist oder so absolut egal ist.
Ja.
Beides schockiert mich eigentlich. Aber
ja, wahrscheinlich ja, ist es ja so ein Ignoranzding wie bei der US-Regierung mit dem Klimawandel.
Ja, wahrscheinlich kannst du in den USA also auch die Antibiotika mal kaufen. Vielleicht ist das genauer als für diesen Ländern.
Könnte natürlich auch sein, ja.
Aber, und der zweite Punkt war auch, dass die in diesem Artikel auch von den so ein bisschen die ethisch-moralischen Aspekte erläutert haben, die man da auch so nicht oft hört bei dem Thema. Also ich zitiere jetzt hier den Herrn Joachim Larsson von dieser Uni Göteborg, der sagte, wie wägt man den Nutzen für den einzelnen Patienten ab gegen das Risiko für die ganze Gesellschaft? Wenn man einen Patienten zum Beispiel sofort mit einem Breitbandantibiotikum behandelt, um sicherzustellen, dass eine mögliche Bakterieninfektion auf jeden Fall los wird, dadurch erhöht sich in der Zukunft Risiko für alle anderen, weil Bakterien dadurch resistent werden können. Also es ist eigentlich bei dem Thema eine Binsenweisheit, dass dieses Problem auftritt, aber das ist halt was, wo halt dann, ja, also das sind eigentlich Themen, die du als einzelner Wissenschaftler vermutlich gar nicht mehr vernünftig erforschen kannst, weil das ist halt keine Naturwissenschaft mehr, das ist halt irgendwie Ethik.
Ja.
Und die ist halt nicht mehr von, da können halt jede Menge, eigentlich alle was dazu sagen, manche intelligenter, manche nicht, aber das ist halt was, wo du eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens finden musst, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Und ich frage mich, ob das stattfindet. Also so wie ich kann mich erinnern, damals beim Atomausstieg oder sowas, da gab es eine komische Kommission, wo alle möglichen Heinis drin gesessen sind, auch sogar von der Kirche haben sie da Leute reingesetzt, die da irgendwie den Atomausstieg diskutieren. Ja, das, was halt dann irgendwie von der Regierung organisiert worden ist. Und ich frage mich auch wieder, Frage an die Hörerschaft, ob sowas in dem Fall auch gibt. Also gibt es irgendwo gesellschaftübergreifende Gremien, sonst irgendwas, die sich über sowas Gedanken machen? Das würde mich interessieren. Das waren die zwei Fragen. Also eigentlich waren es zwei Fragen, die mir beim Lesen dieses Artikels eingefallen sind, die ich irgendwie, ja, mich beschäftigt haben.
Das ist echt eine interessante Frage. Ich wüsste es halt auch nicht. Aber es gibt halt, das weiß ich jetzt auch wieder durch den Resonator, in der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es halt Immunologen, aber das sind ja letztlich dann auch, die hängen dann an irgendwelchen Forschungszentren oder an irgendwelchen Instituten dran, aber die wirken ja nicht unmittelbar in die Gesellschaft hinein.
Ja, ich meine, da müsste
halt liefern halt auch nur Daten, die dann ein solches Gremium benutzen könnte.
Ja, aber da muss halt theoretisch ist irgendwie, muss halt irgendwie sowas, also die Gesundheitsminister der Europäischen Union oder sowas müssten sich da irgendwie hinsetzen oder die WHO mit den
Ministern. Die haben halt viel mehr Sorgen mit kurzfristigen Problemen. Es sind ja jetzt auf einmal so viele Ausländer hier.
Die sind ja auch
die
Pest und Cholera mit wahrscheinlich.
Ja, aber daran werden wir halt nicht sterben. Ne?
Ja,
wir werden dann was ganz anderem sterben und da kümmert sich keiner drum. Ja. Ich habe noch was, für eines australische Wissenschaftler haben einen Effekt untersucht, das ist ein schöner Begriff, finde ich. Inattention Intentional Blindness, unbeabsichtigte Blindheit.
Das, ja.
Ist ein psychologisches Phänomen, also kein biologisches Phänomen. Und zwar haben sie geguckt, warum so oft Motorradfahrer in Australien über den Haufen gefahren werden und haben festgestellt, weil sie nicht gesehen werden. Und sie werden etwa nicht deswegen nicht gesehen, weil die Leute irgendwie kurze Aussetzer hätten oder sowas, sondern weil sie nicht beachten. Haben dann auch so Versuche gemacht, haben ihnen Bilder gezeigt, auf denen ein Auto gewendet hat. Außerdem waren Motorradfahrer auf dem Bild und ein Taxi auf dem Bild. Und haben hinterher gefragt, was hast du eigentlich gesehen auf diesem Bild? Und die Leute haben, also 61% der Probanden haben das Motorrad übersehen. Und 31% nur 31% haben das Taxi übersehen. Und sie führen es darauf zurück, dass du, wenn du halt unterwegs bist, dein Gehirn halt nicht überlasten willst, sondern deine Aufmerksamkeit so vorab schon auf bestimmte Dinge richtest. Also womit rechne ich denn eigentlich, wenn ich über die Straße laufe? Natürlich rechnest du mit, dass da ein Auto vorbeifährt. Mhm. Da gibt's ja auch so ein berühmtes YouTube-Video mit einem Basketballspieler, der den Ball dribbelt und du sollst gucken, wie oft der dribbelt. Und da läuft ein Gorilla durchs Bild und du hast den Gorilla nicht gesehen.
Ja.
Ne? Und das scheint im Straßenverkehr auch dann doch tatsächlich zu einem Problem zu werden, weil Autofahrer in Australien, und hier passiert das im Übrigen genauso, mit bestimmten Verkehrsteilnehmern nicht rechnen, sie deshalb übersehen und sie deshalb dann auch über den Haufen fahren.
Ähnliche das ist auch der Studien Grund, warum diese baulich getrennten Fahrradwege von nicht so eine gute Idee sind, weil dann der Fahrradfahrer quasi aus dem Bewusstsein der Autofahrer rausgetan wird, und wenn die da doch mal irgendwie vorbei müssen, dann ist das genauso.
Wenn sie vernünftig baulich getrennt sind, so dass sie stets im Blick des Autofahrers auch sind, dann ist das wieder kein Problem. Es gibt nämlich auch ähnliche Studien, haben wir auch hier in der Sendung schon mal gehabt, ist allerdings auch schon recht lange her, wo sowas auch mit Fahrradfahrern ausprobiert wurde und wo sie auch zu dem Ergebnis kommen, ich glaube, es waren Briten, die das damals getestet hatten, dass wenn Fahrradfahrer nicht erwartet werden, Fahrradfahrer häufiger verunfallen. Und das ist halt insbesondere im Winter oder halt in den kälteren Monaten, in den dunkleren Monaten der Fall. Im Sommer, wenn sowieso viele Fahrradfahrer auf den Straßen sind, hat jeder den Fahrradfahrer in seinem Aufmerksamkeitsspektrum und übersieht ihn deswegen nicht so oft. Und das, daraus leite ich jetzt, also das Dr. Holgi-Institut für alternatives Realitätsmanagement, leitet daraus ab, dass diese Kampagnen, die auf Fahrradfahrer hinweisen, dass wir haben ja hier diese in Berlin diese komischen Verkehrszeichen, diese Variablen, wo du dann so Text reinschreiben kannst und so. Und da steht dann halt immer sowas drin wie, achten Sie auf Fahrradfahrer oder achten Sie beim Rechtsabbiegen auf Fahrradfahrer, schon so und so viel Unfälle dieses Jahr. Wenn ich daran vorbeifahre, denke ich immer, ja, ihr Arschgeigen, ey, macht mal lieber vernünftige Fahrradwege, als hier so einen Blödsinn hinzuschreiben, das interessiert sowieso keinen. Ich vermute jetzt mal, dass es doch jemanden interessiert, weil allein das Vorhandensein eines Hinweises darauf, dass es Fahrradfahrer gibt, den Fahrradfahrer wieder zurück in deinen Aufmerksamkeitskatalog holen kann.
Wir brauchen bundesweit Leute in Gorilla-Kostümen auf Fahrrädern.
Genau, oder halt Kampagnen. Ich bin ja ein großer Freund von Kampagnen. Wenn ständig überall Schilder stehen, wo drauf steht, hier, Achtung, es gibt Fahrradfahrer und das sind ihre Rechte. Ja? Achtung, es gibt Fahrradfahrer, aber die müssen den Fahrradweg nicht benutzen, dann werden die Leute sich da auch dran gewöhnen und dann wird es auch nicht so viel Aggressivität geben, weil ein Fahrradfahrer vermeintlich sich falsch verhält, indem er auf der Straße fährt. Aber ich finde, inattentional blindness finde ich einen sehr schönen Ausdruck.
Dann komme ich vielleicht mit dem letzten Thema. Mhm. Du hast noch was, aber das letzte Thema, wenn das wäre so ein
Stück. Du meinst, das muss passen. Das letzte sein?
Okay, das dann muss nicht, aber es wäre einfach.
Ein Buchtipp zu einem Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber es klang so schön, darum ist es auch knick-knack auf meiner Amazon-Wunschliste gelandet. Und zwar der Atlas der erfundenen Orte.
Da habe ich durchgeblättert im
Bahnhof. Ist das schön? Bahnhof.
Ja, es ist halt, ich habe es nicht gekauft, also so sehr hat es mir jetzt nicht beeindruckt.
Ja, ist relativ teuer, 30 Euro gerne.
Es gibt ja mehrere solche, ich habe mal irgendwie so ein Buch über irgendwelche Inseln, unbewohnte Inseln, unbekannte Inseln, erfundene Inseln, also da gibt ja mehrere, kriegt man vermutlich ein ganzes Buchregal voll, also ich habe ein Buch über erfundene Städte zu Hause.
Echt geil.
Also real erfunden, also in der realen Historie erfunden, also da gibt es einige davon, aber wie gut das jetzt ist, weiß ich noch nicht. Aber
ich habe mich halt sehr gefreut oder sehr amüsiert bei dem Text, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, ich glaube auch im Standard. Es gab zum Beispiel mal in Afrika die Berge von Kong.
Ja,
die wie ein Riegel quer durch Afrika stehen, sodass du nicht auf dem Landweg nach Süden kannst. bis 1889. Dann ist dann nämlich mal jemand nach Süden gereist und hat dann hinterher gesagt, nee, sorry, aber hier gibt's keine Berge.
Also der große, im Zentrum von Australien war auch dieser schöne große Inlandozean und so weiter, wo sie alle hin wollten und dann in der Wüste verhungert sind oder verdurstet sind, die dort tatsächlich ist, statt dem großen Inlandozean.
Oh, ja, ist natürlich ist auch ein bisschen blöd. Die Berge von Kong. Ja, kommen wir zum letzten Thema dieser Sendung.
Genau, ganz am Anfang haben wir über den interstellaren Asteroid, ja, der von einem anderen Stern zu uns kam, gesprochen. Und eine der vielen, vielen, ich habe über sehr viele Aspekte von dieser Entdeckung habe ich nicht gesprochen, eine der vielen, vielen Dinge, die das interessant machen, ist auch die Theorie oder Hypothese, je nachdem, der Panspermie, also die Hypothese, dass eben Leben oder Lebensbausteine auf die Erde gebracht wurden, also dass sie nicht auf der Erde selbst entstanden sind, sondern von anderen Himmelskörpern zur Erde gebracht wurden. Meistens geht man vom Mars aus, ja, also dass irgendwie der Mars früher lebensfreundlich war. Dort, der Mars war auch eher Leben, also der Mars war im Sonnensystem zuerst lebensfreundlich, als die Erde es noch nicht war. Und das ist das, also exakt kann man es nicht bestimmen, aber vermutlich geht davon aus, dass das so war. Und das hat dann irgendwie Zeug auf dem Mars, also Leben da schon da war, jetzt keine Marsmenschen, sondern irgendwelche Bakterienkrempel, Zeug auf dem Mars eingeschlagen ist, diese Bakterien im Gestein ins All geschleudert worden sind, auf der Erde gelandet sind und dann halt entweder das Leben selbst oder die Bausteine, also irgendwelche Aminosäurekomplexe, Moleküle und so weiter, halt auf der Erde gelandet sind. Also das sind das ist die Panspermie-Hypothese, die nicht unplausibel ist, die teilweise auch der wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich ist. Also man guckt halt auf Kometen nach, zum Beispiel wie Rosetta und so weiter, diesen Experimenten, da hat man genau probiert, herauszufinden, ob die Moleküle dort die sind, die wir auf der Erde haben. Also da gibt's jede Menge, haben wir auch schon oft genug erzählt, vermutlich. Ja. Also das ist eben, und jetzt wissen wir halt, dass auch tatsächlich irgendwie Zeug von anderen Ständen zu uns kommen kann, ja. Also das würde auch die Panspermie quasi von anderen Sternen möglich machen, wenn denn das existiert tatsächlich. Und was jetzt hier ein deutscher Physiker von der Uni Frankfurt, Institut für Theoretische Physik der Goethe-Universität Frankfurt, der hat quasi das Umgekehrte sich überlegt. Also könnten wir panspermieren, also quasi unser Leben ins All hinaus schleudern.
Ja.
Und hat sich überlegt, wie das vom theoretische Physik, also da wird jetzt keinen drum bauen, aber zumindest hat sich theoretisch überlegt. Das Problem ist ja, also klar, zum Mars oder sowas, haben wir schon Probleme da hingebracht. Hier geht es wirklich zu anderen Sternen. Das Problem ist, also es gibt ja das, da haben wir auch schon vor einiger Zeit drüber gesprochen, über dieses Breakthrough Starshot-Projekt, was diese ganzen Milliardäre da irgendwie vorgestellt haben. Zuckerberg und Yuri Milner, die halt irgendwie so mit Laser angetriebene Mini-Sonnensegel da irgendwie zu Alpha Centauri schicken, damit die da Fotos machen. Das Ding ist, das dauert halt irgendwie 20, 30 Jahre ungefähr nach dem Plan, der halt auf dem Papier existiert. Ob es dann wirklich so ist, weiß man nicht, aber das ist zumindest der Plan. Das Problem ist,
wenn es da schon Leben gibt?
Nein, ich bin noch bei einem ganz anderen Problem. Also, die sind in 20 Jahren da. Ich bin jetzt bei Breakthrough Starshot, ja. Das ist halt irgendwie ein Sonnensegel, das irgendwie ein Foto macht im Wesentlichen. Die sind aber in 20 Jahren da und die bleiben aber nicht stehen, weil Bremsen kostet Treibstoff.
Ja.
Das heißt, die fliegen da vorbei und machen ein Bild. Das macht Breakthrough Starshot. Wenn du jetzt aber da wirklich irgendwelche Lebensspuren oder was auch immer da abwerfen willst, dann musst du halt in eine Umlaufbahn
du musst landen,
kommen.
Ja.
Oder halt landen oder du kannst auch runterschmeißen, je nachdem wie halt gut, dass das so eine Kollision verträgt. Aber auf jeden Fall, du kannst nicht einfach dran vorbeisausen. Das geht nicht. Du musst langsamer werden. Und das Problem ist, wie machst du das langsamer? Du kannst natürlich ein sehr, sehr großes Raumschiff bauen, das sehr, sehr viel Treibstoff hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ein ungefähr 400 Meter langes Raumschiff, das schmal ist und von einem anderen Stern kommt, aber es muss auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Raumschiff sein. Ja, es ist halt irgendwie unrealistisch. Also, man kann schon machen, es kostet wahnsinnig viel. Und dieser Claudius Groß, ein schöner Name, Claudius Groß, der Herr Claudius Groß von der Uni in Frankfurt, hat sich jetzt überlegt, dass man das irgendwie, dass du schon wirklich so die Technik von Breakthrough Starshot nutzen kannst, also wirklich so halt Raumsonden mit Laserstrahlen beschleunigen und dann zum Abbremsen ein magnetisches Segel verwendet.
Ja.
Das besteht. Ich dachte nur, du weißt vielleicht, was es ist.
Nee, dann hätte überhaupt nicht. Nee.
Ja, also ein Magnet. Du hast quasi eine Metallschlaufe, supraleitendes Metall, eine Schlaufe mit einem Durchmesser von 50 Kilometern. Mhm. Ja, in dieser Schlaufe induzierst du einen Strom. Mhm. Ja, und der erzeugt ein Magnetfeld. Mhm. Jetzt hast du da eine kleine Raumsonde, die dem Modell 1500 Kilo wiegt, und diese 50 Kilometer große Schlaufe mit dem Magnetfeld davor. Und dieses Magnetfeld wechselwirkt mit dem interstellaren Medium. Also zwischen den Sternen ist zwar nicht viel, aber ein bisschen Krempel ist da doch, so das ein oder andere Wasserstoffatom und so weiter. Ja. Ionisiertes Wasserstoffatom, also elektrisch geladenes Wasserstoffatom, das dann, weil es elektrisch geladen ist, eben auch mit dem Magnetfeld wechselwirken kann. Das heißt, du kannst es halt dann sehr, sehr langsam abbremsen. Du musst halt dann irgendwie schon rechtzeitig das magnetische Segel einschalten. Aber tatsächlich hat der eben vorgerechnet, dass es eben mit der Breakthrough Starshot Technik sich antreiben lässt, dass man auf die Startgeschwindigkeit bringen lässt, dass du halt dann tatsächlich mit der bekannten Dichte an Teilchen im interstellaren Raum und diesem magnetischen Segel von 50 Kilometern auch entsprechend abbremsen kannst. Wenn du da zum Beispiel zu diesem einem Trappist-System, also dieses System mit den 7 Planeten, das man vor ein paar Monaten entdeckt hat, wenn du da 40 Lichtjahre weit weg, das braucht dann halt 12.000 Jahre ungefähr. Also jetzt nichts, was schnell geht, aber zumindest irgendwie mit diesem technischen Konzept, das existiert und was diese Milliardäre da bauen wollen.
Das heißt, das magnetische Segel müsste in 12.000 Jahren noch funktionieren.
Ja, also ist halt die Frage, das ist halt im Prinzip ein Stück Metall, also ein langes Stück Draht, wo halt ein Strom durchgeht.
Ja, aber in 12.000 Jahren muss der Schalter, der den Strom einschaltet, ja noch funktionieren.
Ja, das muss halt irgendwie ein Schalterprojekt ins Leben rufen.
12.000 Jahre. Der
beste Schalter der Welt.
Genau, aber das ist, ich meine, das ist ein schön für so als Gedankenexperiment oder als
Nee, natürlich, es ist auch nicht geplant, das zu machen, weil dann kommen ja auch wieder ethische Fragen dazu, was ist da, wenn es schon Leben gibt?
Genau, wenn es schon Leben gibt und du schmeißt da mal Leben drauf, so, hier habt ihr Bakterien, hey! Das wissen wir, das haben wir in Südamerika erlebt, was dann passiert.
Genau. Ja, also das ist halt immer, ich wollte es einfach nur quasi noch, einfach noch um die Geschichte vom Anfang zurückzukommen, dass halt theoretisch es dann vermutlich, das so wird es von uns ausschauen, wenn wir was Künstliches in einem anderen Sonnensystem schmeißen, halt irgendwie ein kleines Kistchen mit einer riesengroßen Drahtschleife dran. Also das ist das, was wir zu einem anderen Stern schicken könnten momentan. Also was ganz anderes als, und das wird, also das, wenn da quasi so ein magnetisches Segel dran wäre, wird es ganz anders ausschauen und sich auch ganz anders verhalten, himmelsmechanisch.
Vielleicht warten wir auch einfach, bis wir die dunkle Energie verstanden haben und bauen dann neue Antriebssysteme auf der Basis.
Ja, meinetwegen.
Bis dahin, herzlichen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und vielen Dank, Hörerschaft, und zwar für die Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.
Ist nicht tot.